Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ah, 2 Eiswürfel, 4 CL Brugal, eine halb ausgepresste Limette, das Ganze mit Coca-Cola aufgekippt. So kann dann doch eher die neue Saison beginnen, finde ich. So kriege auch ich langsam Vorfreude und Geschmack auf 23/24, nachdem das in unserer letzten Folge am Freitag vielleicht noch ein bisschen anders, geklungen hat. Also ich proste mal Alex zu, glaube, der sitzt da mir gegenüber auf dem Trockenen. Moin.
Muy buenas, servus. Ich sitze auf dem Trockenen, du bist in La Liga-Stimmung.
Ja.
Und gönnst dir ja einen Cubata oder wie? Ja, einen Ron Cola.
Ein Cuba Liga, Cuba Libre, wie auch immer. Es muss doch jetzt langsam mal wieder losgehen hier. Wir haben jetzt August und am 11. August, liebe Leute, rollt der Ball wieder in der Liga. Deswegen hier so ein bisschen Vorfreude hochgezogen. Und natürlich will ich es mir auch ein bisschen gemütlich machen, denn ich glaube, Alex, das wird jetzt heute kein Quickie, kein kurzes Intermezzo zwischen uns. Das könnte eine lange, ausführliche Folge werden, denn wir haben ja ein bisschen was vor. Und da geht es ja unter anderem, also das ist ja dann die große La Liga-Saison. Vorschau.
Ja, und die ziehen sich immer ein bisschen, ne? Nee, die gehen natürlich ausführlich etwas länger, weil wir ja auf die Saison blicken und das ist etwas ausladend manchmal bei uns, aber ich glaube, der ein oder andere Hörer findet das gar nicht so schlecht, wenn es mal ein bisschen länger geht als nur eine Stunde, ne?
Klar, manche haben ja hier, wollen ja das zum Einschlafen oder zum Aufwachen oder dann auf dem Weg zur Arbeit, also da kannst du ja für manche gar nicht lang genug sehen. Der Lukas nervt mich immer, wann die nächste Folge kommt, also ja, hier sind wir Tiki-Taka in unserer 5. Saison jetzt, also das ist Folge 190 und wir gehen in die 5. Saison. Bisher waren die ersten 3 Meisterschaften gegen nach Madrid, 2-mal Real, 1-mal Atleti. Letztes Jahr dann natürlich das erste Mal Meisterschaft nach Barcelona. Da ist man natürlich gespannt, wer da 23/24 sich krönen wird. Das wird man natürlich auch professionell beantworten, wer das wird. Also unsere Prognosen, darauf könnt ihr euch verlassen, auch wenn ich glaube, es könnte unterschiedliche Meistertipps dieses Mal geben. Also da wird einiges an Prognosen geben, wer auch absteigt, wer das internationale Geschäft erreicht und was beim FC Valencia alles so passieren wird. Da haben wir auch ein paar Fragen und Input bekommen. Schon mal danke an Kiran, an Hassan, Simon, Max und auch der Mike, der ist sogar gerade in Valencia und hat uns dazu geschrieben, wir müssen noch neue Patrons begrüßen. Es gibt die Sarah, beziehungsweise die heißt hier Hala Madrid 2009. Oh, ich glaube, da ist klar, wem sie die Daumen drückt. Und dann gibt es auch noch einen Chris Welti, der ist auch neu, schielt auch aufs Tippspiel, aber weiß ich noch nicht, von wem er Fan ist. Also da, Bienvenido in die Runde, sind ja jetzt auch
Bienvenido,
wieder.
Servus.
Ist ja schon wieder einiges los im Tippspiel. Man kann Bonusfragen, haben wir angelegt, Alex, ne? Und so hast du hoffentlich auch schon ausgefüllt, oder?
Ja, genau. Ausgefüllt habe ich noch nicht, das mache ich traditionell am Spieltag selbst, am Freitagabend. Da ist übrigens Deadline, ne? Mit Anpfiff des ersten Spiels ist immer Deadline grundsätzlich beim Tippen und auch bei den Bonusfragen. Ich erwähne das deswegen, weil ich mich erinnere, dass letztes Jahr das jemand vergessen hat, die Bonusfragen zu tippen und dachte, naja, für die hat er ja noch Zeit. Nee, auch da ist Deadline mit dem Anpfiff des ersten Spiels am Freitagabend. Also aufgemerkt, aufgepasst und bitte tippen. Und ja, Bonusfragen haben wir einige. Ich habe es ja in der letzten Folge thematisiert, habe sogar die meisten Bonusfragen genannt und die Sonderbonusfrage mit ein bisschen Augenzwinkern ist diesmal zu Valencia. Gibt es diesmal zu Valencia. Und ansonsten tippen wir wie immer, ne? Meister, Absteiger, wer schafft es in die Champions League, wer wird Torschützenkönig, etc. etc. Also da ist für Unterhaltung, glaube ich, im Tippsegment gesorgt.
Die sind einige da auf jeden Fall. Da müsst ihr euch fast Zeit für nehmen. Ja, am Freitag eben um 19:30 das erste Spiel ist Almeria gegen Rayo und dann ist eben um 21:30 gleich Valencia in Sevilla im Einsatz, also hat der Freitag schon gleich was zu bieten, das gilt hoffentlich auch generell für die 93. Saison in Spanien in der Primera Division, die jetzt das erste Mal wieder umbenannt wurde. Wir hatten vor vielen Jahren war es noch La Liga BBVA, dann war es La Liga Santander, also zweimal Banken, jetzt diese Saison steht das erste Mal unter dem Stern La Liga EA Sports, müssen sich bestimmt die ein oder anderen dran gewöhnen, speziell an das neue Logo, aber ich bin ja eher ein Fan davon, wenn das so ein sportnahes Thema ist. Und die neuen Designs, ansonsten diese ganzen Überblendungen, Einblendungen, glaube ich, können sich auch schon sehen lassen, dass es da ein modernerer Anstrich ist. Alles halt ausgeklammert von dem Logo. Da schauen wir mal, ob man sich daran gewöhnen wird. Es wird auch eine besondere Saison, also sie geht jetzt auch wieder fast 290 Tage bis zum 26. Mai, denn es gibt wieder eine kleine Unterbrechung, damit ihr das schon mal gehört habt. Keine WM-Unterbrechung, aber eine feste Winterpause. Das gab es die letzten Jahre nie. Da wurde ja dann am 23., 24. noch gespielt und auch noch am Silvestertag oder so, aber jetzt, habt ihr schon mal gehört, vom 22. Dezember bis 1. Mai ist frei. Das schon für ein paar Neuheiten, um das mal genannt zu haben in der Liga. Es gibt dagegen immer noch keine Goal-Line-Technology oder, und das hätte man ja jetzt allein in Deutschland mal wieder ein paar Mal gebrauchen können, gebraucht auch. Alex, was können wir an Hoffnung mitnehmen für die neue Saison? Was wird, ich habe ein paar Punkte, was besser wird oder wo wir uns dran festhangeln, aber ich glaube, wird es die Liga mit den meisten Fouls, mit den meisten Karten, mit den wenigsten Toren bleiben oder wie viel Hoffnung hast du da?
Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es weniger Karten geben wird, denn Antonio Mateo Laos hat ja aufgehört, wurde ja zum Karriereende, zumindest auf spanischem Boden, gedrängt. Und man weiß ja, der zückte sehr, sehr gerne sehr viele gelbe Karten teilweise für absolute Nichtigkeiten. Also allein, dass der nicht mehr pfeift, macht mir Hoffnung, dass wir etwas weniger gelbe Karten hoffentlich sehen werden. Das ist mein Hoffnungsschimmer Nummer 1.
Wenn es das schon ist, der Schnitt dürfte da bestimmt ein bisschen niedriger werden, aber ansonsten, naja, wenn wir so ein bisschen auf irgendwie den Ligenvergleich schauen, also La Liga ist weiter irgendwie die zweitälteste Liga in ganz Europa, nur Rumänien hat noch durchschnittlich ältere Spieler, La Liga hat weiter nur eine ganz geringe Legionärsquote zum Vergleich, 41%, in der Premier League sind es 68, ja, ist nochmal eine andere Geschichte, die Premier League, aber irgendwie auch aus Finanz- und Transfersicht, da ist aktuell La Liga auf Platz 6 so hinsichtlich Ausgaben, noch hinter der Saudi-League und naja, wenn wir so auf die 270 Millionen Euro schauen, da kommt ja die Hälfte allein von Real Madrid und irgendwie ist das alles, müssen wir mal gucken, was da noch draus wird, aber um auch ein bisschen Hoffnung zu machen, es wird jetzt eine Saison, wo es zum Beispiel diese Ticket-Revolution gibt für Gästetickets, dass jedes Gästeticket oder zumindest, ich glaube, wie war es, 16 Vereine haben das unterschrieben, dass die Gästetickets untereinander 30 Euro kosten, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, was wir vielleicht auch mal nutzen werden, oder zumindest du als Barca-Fan kannst das ja theoretisch nutzen, Real Madrid macht ja nicht mit. Wir können Hoffnung machen, dass weiter das Thema Infrastruktur, Stadien vorangeht, also ich glaube, Celta und Mallorca müssten jetzt schon fertig umgebaut sein, da bin ich gespannt drauf, Real Madrid wird dann im Dezember das Bernabéu fertig haben, wir hatten ja zuletzt auch schon, was weiß ich, Villarreal und viele andere, Barca hat angefangen und bald auch Betis und Getafe, also auch da macht La Liga ein paar gute Schritte in die richtige Richtung, auch wenn natürlich trotzdem, ihr werdet heute im Laufe der Folge hören, wer alles so gegangen ist, wenn wir bei den Vereinen über Transfers und Abgänge reden, dass nicht nur hier mal ein Pau Torres oder ein Canales weg ist, sondern dass das schon übersichtlich wird, um dann zu sagen, wer ist denn so bisher gekommen, und da fallen dann eben nur ein paar wenige Namen, wie natürlich Bellingham, Gündogan, aber ich will nicht gleich wieder die Stimmung hier komplett versauen, also ich nehme nochmal einen Schluck und dann fangen wir gleich an. Mit in dem Fall, also wir werden so die einzelnen 20 Teams alle vorstellen und da fangen wir ganz unten an, ne? Und da würzen wir immer noch mal unsere Prognosen mit rein, wer glaubt, wer wo absteigt. Da kommen wir vielleicht unten am unteren Tabellenende gleich ein paar Prognosen, außer vielleicht Alex Alaves wird Meister, bin ich gespannt drauf, das haben wir natürlich wie immer auch nicht abgesprochen, er schüttelt den Kopf, okay, das wird schon mal, hat schon mal wenig Hoffnung auf alles. Ja,
es ist ohne Absprache, das ist ganz, ganz wichtig, es ist hier live Podcasting quasi, mit spontanen Live-Reaktionen, denn ich habe keine Ahnung, was du so getippt hast. Da bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Und ich bin auch sehr selbst gespannt, was ich so tippe, weil ich mich noch nicht festlegen kann so richtig. Also obwohl wir hier schon mitten in der Folge stehen, tue ich mich noch sehr, sehr schwer, für mich selbst irgendwie ein Gefühl zu entwickeln, wer wo landen könnte. Sowohl ganz unten, als auch weit oben, als auch ganz, ganz oben. Deswegen, es wird sich auch entwickeln, mein Bauchgefühl, in beide Richtungen. In diesem Podcast live werden wir sprechen. Ich bin gespannt, in welche Richtung.
Ja, da ich ja zumindest letztes Jahr einen Aufsteiger richtig hatte, du ja gar keinen, kann ich schon mal sehr sicher sein, was meine Absteigerprognosen angeht. Und da sage ich schon mal, ich glaube, dass nur einer der drei Aufsteiger wieder absteigen würde. Das werde ich jetzt gleich nach und nach genauer erklären. Wir haben ja Aufsteiger, das sind Las Palmas, Granada und Alaves. Alaves hat sich da am Ende durch die Playoffs noch durchgemogelt und so fangen wir auch mit Alaves an. Was heißt durchgemogelt? Haben im Finale halt gegen Levante das einzige Tor gemacht und das war auch irgendwie in der, wie war das, 129. Minute, Elfmeter natürlich mega dramatisch, hinten Rückspiel nur ein Tor. Aber gut, Alaves ist zurück, willkommen zurück und das direkt, sie sind ja erst 2022 abgestiegen in die Segunda Division. Ich glaube aber, und da bin ich gleich schon dann bei dem Hot Take, ich glaube nicht, dass Granada und Las Palmas wieder absteigen werden. Ich glaube, Alaves wird eine super schwere Saison bekommen, denn der Kader sagt mir einfach sehr wenig. Also da ist da sehr wenig Erfahrung drin, sehr viel Jugend. Das ist auch auf Transfermarkt der geringste Marktwert. Das hat ja nicht so viel zu verraten, ich weiß. Aber allein schon, als sie damals 22 abgestiegen sind, sind ein paar Leistungsträger weg. Joselu natürlich, Florian Lejeune, Isturayo, der ist jetzt auch dort geblieben. Also der wird fehlen an Erfahrung hinten. LaGuardia war ein anderer Innenverteidiger, der hat jetzt, glaube ich, seine Karriere beendet. Also ich glaube, irgendwie Alaves wird es eine super schwere Saison haben, auch wenn hier und da ein paar interessante Talente sind. Ich glaube, Simeones Sohne Giuliano spielt bei Alaves, aus Reals Jugend Antonio Blanco kennt man, Rafa Mir ist jetzt frisch von der Castilla, also ja, nette Talente, aber ich glaube, Alaves wird es wie gesagt, super schwer haben und wäre für mich auch direkt schon der Tipp für Platz 20.
Na toll. Hm. Erste Einschätzung, erste Übereinstimmung. Ich habe es ganz genauso. Ja. Auch von der Platzierung von Alaves. Ich habe sie auch als Absteiger grundsätzlich. Ich habe sie auf dem letzten Platz und ich habe tatsächlich auch die anderen beiden Aufsteiger. Glaube ich auch, dass sie die Klasse halten. Also als wenn es abgesprochen wäre, ist es aber 0,0,0. Ganz genau gleiche Einschätzung, gleiche Empfinden, Bauchgefühl auch meinerseits. Ist natürlich immer schwer zu sagen, ja, wer steigt warum ab. Klar. Aufsteiger sind generell immer unten anzusiedeln, aber es ist natürlich ein bisschen Münzwurf und reines Bauchgefühl. Und bei mir fußt das Bauchgefühl darauf unter anderem, dass Alaves für den Aufsteiger erstmal mit Ach und Krach irgendwie aufgestiegen sind. Das sind ja aber eigentlich alle drei. Ne? Es gab ja nicht den einen klaren Meister, der irgendwie die Liga dominiert hat oder so. Das gab es in dieser Saison in der Segunda nicht oder in der letzten,
muss man sagen. Alles erst am letzten Spieltag, das war irre.
Genau, genau. Deswegen eigentlich sollten sie ja so gesehen gleich auf sein. Alaves, fand ich aber interessant, ist für den Aufsteiger, tut sich in der Fremde sehr, sehr schwer. Sie haben von 21 Gastspielen auswärts nur 6 gewonnen und nur 19 Tore geschossen. Die schießen weniger Tore in der zweiten Liga in der Fremde, als sie überhaupt Spiele haben. Also wenn du dich gerade auswärts so blöd anstellst, offenbar vor des Gegners Tor so ungefährlich bist und nicht mal häufig genug gewinnst, dann glaube ich, in der ersten Liga wird es da erst recht in der Fremde wenig zu holen geben. Heimstark, klar, sind sie schon wie viele anderen auch, aber irgendwie, allein in der Fremde, glaube ich, wird es dann regelmäßig dann wahrscheinlich auf die Mütze geben und dann, wenn dann die großen Teams zu Hause kommen, habe ich jetzt auch nicht so die Hoffnung. Also irgendwie glaube auch ich, Alaves wird es sehr, sehr schwer haben und direkt vielleicht den Gang retour gehen.
Ja, wir können jetzt natürlich bei jedem Verein nur mutmaßen und ein bisschen ein bisschen Ratespiele machen, aber auch der Trainer überzeugt mich jetzt nicht so. Da gibt es andere Trainer, die vielleicht doch schon größere Namen haben. Und Luis Garcia hatte ja zumindest war der mal mit Mallorca aufgestiegen, aber irgendwie, weiß nicht, wir kommen später noch zu Paco Lopez, der ist für mich da eher irgendwie Kulttrainer. Und deswegen, ich glaube, Alaves wird es richtig schwer haben. Es ist natürlich aber auch noch in Spanien das Transferfenster bis 1. September offen. Aber auch da ist jetzt Alaves nicht unbedingt ein Verein, der da auf ganz besondere finanzielle Mittel hat, wie zum Beispiel der FC Granada, der so ein bisschen investorenmäßig im Hintergrund hat. Also, Alaves, viel Glück. Schön, dass ihr zurück seid, auch wenn ich mir persönlich eher Levante gewünscht hätte. Aber gut. Da schauen wir mal, das wäre schon mal ein heißer Tipp auf irgendwie auf Abstiegsplatz bei euch. Ich bin gespannt, was du jetzt zu Las Palmas sagst, warum du glaubst, dass die, wie ich auch glaube, die Klasse halten werden. Denn für mich ist so, das ist gilt generell bei jedem Aufsteiger immer, du kannst eine geile Offensive haben. Ja, das ist aber in der ersten Liga, finde ich, nicht so viel wert, wie wenn du schon eine geile Defensive hast, die eingespielt ist, Erfahrung hat, die letztes Jahr schon die beste Defensive in der zweiten Liga war. Das war in dem Fall Las Palmas. Da hast du zumindest schon mal, sage ich, ein gutes Fundament, eine gute Basis, wo du drauf aufbauen kannst. Und ich glaube, Las Palmas ist eine Mannschaft, die kann auch eklig spielen und hatte auch mit die meisten Unentschieden 18 Stück. Also die können auch mal einen Punkt halten und hatten auch die wenigsten Niederlagen mit 6 Stück. Ich glaube, Las Palmas wird unangenehm sein, ist eine, wie gesagt, eine sehr gute Defensive und das sind schon mal richtig, richtig wichtige Zutaten für die erste Liga.
Mein Hauptgrund, warum ich glaube, dass Las Palmas die Klasse hält, ist, und da ist, gebe ich zu, ein bisschen Wunschdenken mit dabei, ist aber der Trainer. Garcia Pimienta ist der Ex-Coach von Barça B, der zweiten Mannschaft des FC Barcelona, und wurde damals von Laporta, als er wieder Präsident wurde, unter zwielichtigen Gründen entlassen, obwohl er eigentlich die Aufstiegsplayoffs in die zweite Liga schaffte und da wie immer knapp gescheitert ist. Ich glaube, im Elfmeterschießen oder so. Also sie haben eigentlich erneut in der dritten Liga mit einer sehr jungen Mannschaft eine tolle Saison gespielt und er hat die Mannschaft weiterentwickelt. Er hat einen sehr, sehr guten Ruf, dass er eben typischen Barca-Fußball spielen lässt. Ne? Ballbesitz orientiert, kreativ etc. etc. Talente weiterentwickelt. Und dann hat ihn Laporta absolut grundlos vor die Tür gesetzt. Und für Garcia Pimienta natürlich die tolle Geschichte, immerhin, dass er dann einen Zweitliga-Verein gefunden hat, den er jetzt eben zum Aufstieg gecoacht hat. Und ich halte, wie man schon ein bisschen raushört, sehr, sehr viel von ihm als Coach. Er spielt, wie gesagt, aktiven Fußball, offensiv. Sie machen das Spiel Las Palmas. Es ist ja grundsätzlich ja so, dass man auf Las Palmas, egal wie der Coach heißt, gerne den Ball hat. Das ist ja so ein bisschen die DNA. Fast der ganzen Insel des Fußballs dort vor Ort, dass man sich gerne mit dem Ball ausdrückt, dass man das Spiel genießt. Und darauf baue ich so ein bisschen, dass das jetzt wieder der Fall sein wird mit diesem Coach, weil er eben darauf setzt, Garcia Pimienta. Also das ist so mein, mein Hauptgrund. Ja, man hört schon, ne? Ein bisschen mit Wunschdenken natürlich, weil ich vom Trainer auch viel halte, aber sie hatten beispielsweise auch die meisten zu Nulls letztes Jahr, was ich sehr interessant finde. Dafür, dass er kein Defensivcoach ist, sondern eigentlich eher ein Offensivcoach, haben sie 22 Mal zu Null gespielt. Also ziemlich interessant, wie ich finde. Sprich, die Defensive, du hast ja auch schon angesprochen, passt da auch. Sie haben die meisten, die zweitmeisten genauen Pässe in der zweiten Liga gehabt, also eben genau dieses Ballbesitzspiel, das ich anspreche. Und sie haben ein paar Ex-Barca-B-Spieler in ihren Reihen, das finde ich, oder generell Barca-Spieler in ihren Reihen, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Munir El Haddadi ist jetzt gekommen von Retafe, Sandro Ramirez, bisschen Wandervogel, weißt ja Bescheid, ne? Huesca und sonst wo war der, ich glaube, der war auch bei Retafe, ist jetzt auch überall bei ihnen. Jetzt muss ich überlegen, es gab noch zwei.
Hier, Julian Araujo.
Ja, genau, ja, wobei der Barca-Spieler ja eigentlich gar nicht ist, weil der hat kein einziges Pflichtspiel für die gemacht, aber ja, Julian Araujo kam im Winter aus der MLS, ne? Bei Barca konnte er nicht registriert werden, ist jetzt auf Leihbasis als rechter Verteidiger, nur da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil der hat ja nie gespielt, aber ja, auch interessant, also so ein kleines Mini-Barca-B da aufbaut bei Las Palmas, Garcia Pimienta, und allein deswegen wünsche ich ihm auch, dass er den Klassenerhalt schafft.
Ja, ja, da sind schon ein paar gute Namen gefallen. Auch deswegen macht mir der Kader ein bisschen mehr Hoffnung als jetzt der zum Beispiel von Alaves, weil da eben auch so ein Sandro Ramirez ist bekannt als Wandervogel, auch als einer, der schon so ein bisschen Terodde-mäßig in der zweiten Liga gut funktioniert, in der ersten nicht, aber war trotzdem letztes Jahr dann eben Top-Torjäger gemeinsam mit Kapitän Jonathan Vieira. Also da sind auch viele zusammengeblieben. Du hast José Callejón ist da, der war der, ich glaube, der Top-Vorlagengeber in der Segunda Division. Also da passt, scheint schon mal viel zu passen, und auch, es ist immer schwierig, irgendwie über neue Talente, Breakthrough-Spieler mögliche zu sprechen, aber ich glaube, Alberto Moledo könnte man sich merken, 19 Jahre offensives Mittelfeld, der auch letzte Saison schon einige Scorerpunkte gesammelt hat und eben das Vertrauen schon früh bekommen hat, also der könnte, glaube ich, da auch für Furore sorgen bei Las Palmas. Ich bin sehr gespannt, das ist so ein bisschen natürlich auch Wundertüte, weil es eben bei Francisco Garcia Pimienta jetzt so die erste richtige Profistation ist, aber wie gesagt, Mannschaft von der Tüte eher ein bisschen gute Defensive. Ich glaube auch, dass es für Gästemannschaften auch hier und da eher die Reisestrapazen sind, wo das vielleicht die vielleicht doch mal eher eine höhere Heimsiegquote haben, weil es einfach die Reise nach Gran Canaria doch ein bisschen weiter weg ist, wie wenn es hier in Madrid das Derby ist, was auch immer. Also der Klassenerhalt ist auf jeden Fall möglich, und da sehe ich am meisten Potenzial sogar vielleicht bei Las Palmas als bei den anderen Aufsteigern. Aber gut, viel Glück Las Palmas, schön, dass ihr zurück seid. Das erste Mal ja seit der Saison 17-18, also 5 Jahre später wieder. Und Alaves ist direkt aufgestiegen und auch Granada ist direkt wieder zurückgekehrt. Da sind wir jetzt beim Zweitligameister. Auch da erst die Entscheidung am letzten Spieltag, nachdem Granada ja überhaupt erst vor einem Jahr am letzten Spieltag abgestiegen ist. Ihr erinnert euch, damals war, glaube ich, noch Cadiz in der Abstiegszone. Granada dann abgestiegen, weil Molina noch einen Elfmeter verschossen hat. Der hat übrigens seine Karriere beendet, Jorge Molina, mit, ich glaube, 41 Jahren. Sehr schade. Aber da, glaube ich, dürfte auch Granada trotzdem kadermäßig gut aufgestellt sein, weil endlich schon weiß man in Spanien, endlich mal klickt, sage ich mal. Der hatte eine gute Saison in Granada, und sie haben den Zweitligatorschützenkönig, das ist Miro Uzuni, der traf 23 Mal, und ich glaube, das war ja ähnlicher Verlauf damals auch mit Almeria. Damals war Sadik der Torschützenkönig, nur dass den halt dann Real Sociedad gleich nach ein, zwei Spielen abgeholt hat. Also auch da Granada sehe ich Potenzial drin, und natürlich Kulttrainer Paco López ist da.
Jo, ich habe auch Granada als Nicht-Absteiger, also dass sie Klasse halten werden. Und ja, auch da ein paar Gründe. Paco López hast du genannt. Er war ja bei Levante jahrelang und hat auch da immer, du erinnerst dich, ich erinnere mich, immer die Großen geärgert. Ne? Ja. Sie haben einfach immer so unglaublich gerne gegen Barca, Real Madrid und Atletico gespielt und unglaublich häufig gewonnen oder einen Punkt geholt. Mhm. Also da haben sie sich immer getraut, haben immer forsch nach vorne gespielt. Das war unter Paco López so eine Mannschaft, die sich wirklich was zutraut, die stark im Gegenpressing ist, stark im Umschaltspiel, die auch gern den Ball hat, die sich nie versteckt. Das fand ich immer interessant, dass er sich da so treu blieb, und das hat mir auch immer imponiert, ehrlich gesagt, als kleines Levante. Und jetzt bei Granada hat er den Aufstieg geschafft. Also auch da ist der Trainer für mich ein großer Grund, warum ich sage, die können gute Chancen haben, die Klasse zu halten, und werden sie meiner Meinung nach am Ende halten. Du hast Mirto Uzuni genannt, den Topscorer mit 23 Toren, also ein Torjäger, ein Goalgetter haben, hat auch nicht jeder Aufsteiger. Ja. Alaves hat zum Beispiel keinen, der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendeiner zweistellig getroffen hat. Oh, nee. Also die taten sich sehr, sehr schwer mit dem Tore schießen. Uzuni hat eben 23 Mal genetzt, also da ein Torjäger, ist auch schon mal nicht verkehrt. Ja. Und auch ganz großes Plus, wie ich finde, sie waren mit Abstand die heimstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. von 21 Spielen 17 gewonnen, 4 unentschieden, keines verloren. Also eine richtige Festung. Und 39-6 Tore. Also 6 Gegentore daheim in 21 Spielen. Das ist ja fast schon Ter Stegen-Barca-Niveau. Bis halt hinten raus nichts mehr ging, ne? Weil als sie Meister waren. Also da gibt es schon ein paar Gründe, warum ich sage, ja, ich glaube, Granada wird sich wird die Klasse halten können.
Guck an, haben wir doch hier die gleichen Dinge, Spuren erkannt und zusammengeführt. Also ja, da sind wir gespannt drauf, weil natürlich auch Granada zweitbeste Offensive der Liga war. Nur Albacete hatte noch ein paar Türchen mehr. Also Granada, glaube ich, will nicht sagen, gehören in La Liga hin, aber ist schon irgendwie auch ein cooler Verein, Andalusien natürlich. Und wie gesagt, der Kader gibt ein bisschen was her, haben jetzt auch von Real Madrid wieder Jesus Vallejo ausgeliehen und andere Madridistas werden auch noch einen Callejon kennen und so weiter. Von dem her ist das ein spannender Kader.
Kurzer Nachtrag, bitte? Übrigens Las Palmas, die Mannschaft mit den zweitbesten Ballbesitzwerten, 65%, Granada dahinter, Platz 3 und Granada hat, weil ich es ja vorhin genannt habe, bei Las Palmas, 20 Mal zu 0 gespielt. Las Palmas 22 Mal. Also auch da, ne? Viel Ballbesitz und heftig, trotzdem starke Defensiven. Also das ist schon eine Mixtur, die mir ein bisschen imponiert und bei der ich sage, deswegen können die beiden Ansprüche darauf haben, die Klasse zu halten oder gute Hoffnung haben und ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja.
Und teilweise werden eben auch die Kader zusammengehalten, obwohl es, wie gesagt, da auch Spieler, die mal hier und da besonders aufgefallen sind, egal ob es jetzt Uzuni war oder andere, also wo jetzt auch gar nicht die große Gefahr besteht, dass da einer weggekauft wird, kann alles noch werden nach den ersten 2 Spieltagen, ich weiß, aber wie gesagt, Las Palmas und Granada geben mir ein ganz gutes Gefühl. Alaves noch nicht, aber kann ja noch werden. Mal schauen. Habt ihr das schon mal gehört? Wir fahren jetzt fort mit dann der alten La Liga-Tabelle. Also wir klettern uns von den Plätzen 17, 16, 15 nach oben. Deswegen wäre die erste Mannschaft, die aus der alten Erstligasaison noch dabei war, wäre jetzt UD Almeria, die sich ja auch erst am letzten Spieltag gerettet haben. Waren die das 0-0 gegen Getafe? Nee, es war Valladolid, egal. Ja, bei Almeria habe ich jetzt nicht mehr so viel Hoffnung. Also ich habe Almeria auf Platz 19 getippt, als Absteiger getippt, weil ich glaube, der Verein hatte letztes Jahr einen großen Star und das war der Trainer und der ist halt freiwillig gegangen. Also wir reden da von Rubi, der dann vor Saisonende bekannt gegeben hatte, ja, irgendwie, es war schön, aufgestiegen und so weiter, aber er fühlt sich zu was Höherem berufen. Ist ja auch ein Verein mit Scheich-Hintergrund, also vielleicht auch nicht ganz so einfach zu arbeiten. Immerhin, der Scheich hat sich da jetzt einen anderen Scheich-Erfahrenen geholt, sag ich mal. Vicente Moreno kommt aus Saudi-Arabien zurück. Der hat natürlich vorher schon viel in Spanien trainiert. Ich glaube, mit Espanyol war er aufgestiegen. Also da, Vicente Moreno kennt eigentlich das Umfeld mit Scheich, aber ich glaube irgendwie, Almeria könnte fast ein sehr heißer Kandidat sein auf erste Trainerentlassung der Saison, aber gut, da müssen wir später nochmal bei Valencia gucken, was da so passiert. Also Almeria, glaube ich, wird es schwierig haben, auch weil sie in der Rückrunde ziemlich eingebrochen sind. Ich glaube, da gab es fast nur den Barca-Sieg gegen Barca und das war's. Ansonsten, ich glaube, die werden es ziemlich schwer haben, auch wenn die trotzdem für einen La-Liga-Verein sehr aktiv sind auf dem Transfermarkt. Also natürlich, weil sie Scheichgeld haben, schon einiges eingekauft. Und es soll auch noch Arribas kommen aus der Castilla von Real Madrid. Luis Suarez wurde fest verpflichtet, also der Mittelstürmer, nicht der, den ihr kennt. Der hat auch in der Rückrunde ganz gut geklickt, sage ich mal. Aber wie gesagt, trotzdem irgendwie Almeria in der Rückrunde eingebrochen. Und ich glaube, es ist schwer, da ein ruhiges Klima zu haben und gut zu arbeiten. Und ich glaube auch, die meisten Gegentore hat man kassiert. Also das war nicht gut, dann die Rückrunde. Von dem her, glaube ich, könnte Almeria absteigen.
Ja, Trainerwechsel ist im Sommer ist ja immer so eine Sache, vor allem wenn du eigentlich eine erfolgreiche Saison hattest, denn als Aufsteiger hat Almeria unter Rubi die Klasse gehalten und trotzdem trennt man sich dann offenbar im beiderseitigen Einvernehmen vom Trainer, ist schon immer ein Geschmäckle und ne, spricht nicht dafür, dass alles rund läuft hinter den Kulissen. Also das ist für mich so eine kleine Red Flag, warum man sich gut vorstellen kann, dass Almeria definitiv Probleme haben wird. Aber natürlich haben sie den Scheich und damit Geld, du hast es angesprochen, sie haben Stand heute fast 20 Millionen ausgegeben in Transfers.
Luis Suarez, das klingt nicht so viel, aber für spanische Verhältnisse.
Nee, das ist monster viel für spanische Verhältnisse für einen Aufsteiger im zweiten Jahr. Ja. Luis Suarez, der Jüngere, hast du ja angesprochen, der Kolumbianer kam von Marseille, der war ja schon vorher in La Liga, ich meine bei Granada. Ja. Und dann haben sie noch zwei Dion Lopi, den kannte ich jetzt nicht, von Stade Reims für 6,5 Millionen und ich meine Edgar Gonzalez, der Innenverteidiger von Betis, der eigentlich, also bei dem ich stark verwundert, dass Betis ihn da verkauft und dass er da zu Almeria geht. Also schon sehr, sehr interessante Transfers, die sollten definitiv die Mannschaft verstärken. Mhm. Aber ja, Red Flag ist durchaus die Trainerposition, wobei ich jetzt ja schon vom Trainer eigentlich was halte. Vicente Moreno ist ja damals mit Mallorca aufgestiegen, hat ja eigentlich einen sehr guten Job gemacht.
Was mit Mallorca, ist, ja?
Nicht ich meine, mit Mallorca war das. Mhm. Und ist ja dann zu, mit auch ein bisschen Vorschusslorbeeren zu Espanyol, und das hat ja auch nicht geklappt, ne? Wenn ich mich erinnere.
Also dann irgendwie kurz vor Saisonende musste er dann gehen. Ja, war ein bisschen auch eine dubiose Sache. Also ja, an sich fachlich schon top, aber allein, dass der einmal jetzt in Saudi-Arabien war und dann jetzt wieder sich von einem Scheich kaufen lässt, kann alles sportlich Sinn ergeben. Und wie gesagt, es wird ja was getan im Kader. Ich glaube, da wäre jetzt ein Baracher neidisch drauf, was da aktuell an Zugängen kommt. Aber auch das muss ich erstmal dann einfinden natürlich. Und vielleicht kommt noch ein Arribas, der ist jetzt zweimal im Jahr in Folge der beste Spieler der dritten Liga gewesen. Also kann alles werden, klar. Aber ich glaube, so lange halten sich dann Aufsteiger. Aufsteiger in der Liga halten sich ja da doch gerne mal im ersten Jahr, aber steigen dann doch schnell mal im zweiten Jahr wieder ab. Von dem her glaube ich, Almeria könnte es da schwer haben. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Also für Duschtipps hast du jetzt nicht getippt als Absteiger.
Ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich hab zumindest auf Platz 19 eine andere Mannschaft, wenn du es ein bisschen chronologisch machen willst. Also Alaves hatten wir ja beide als 20. Mhm. Ich habe auf 19 einen anderen. Soll ich direkt nennen, wenn ich da habe? Oder?
Glaub, wir fahren erstmal fort zu einer Tabelle.
Dann fahr fort.
Zu Platz 16 jetzt kommen, das wäre dann, also war in der vergangenen Saison der FC Valencia, und da natürlich absoluter Chaos-Club, der sich auch erst am letzten Spieltag gerettet hat, und ja, Chaos hier und da, auch drei Trainer verschlissen, Gattuso, dann wieder Vodo kam natürlich. Jetzt ist Baracha geblieben, der durfte auch verlängern bis 2025, aber ich glaube, was heißt, glücklich würde er nicht sein, aber weil er ist bei seinem Verein und die Fans lieben ihn alles, aber ja, jetzt ist halt auch noch, jetzt ist schon einiges passiert im Kader, und dann wurde auch noch irgendwie jetzt Musa verkauft, also eins der, wenn ich sagen, wenigen Talente in der Liga, aber ich glaube schon auch ein großer Hoffnungsträger in Valencia, der jetzt nach Mailand gegangen ist, Cavani gegangen, wo der sich auch so ein bisschen ja nicht verstritten hatte. Wer war es? Lino ist zurück zu Atletico, euer Nico ist zurück zu Barca, aber der ist jetzt auch wieder woanders geparkt. Und dann hat man noch Justin Kluivert, ich glaube, der kommt auch nicht zurück. Ist genauso vielleicht wie Ilaik Shmoriba, dass er nicht zurückkehren wird. Also wir haben da schon, reden schon von einem ordentlichen Aderlass, und wer hat Valencia letztes Jahr gerettet? Das waren die zwei, drei, vier Talente wie Diego Lopez, Ravi Guerra aus der Jugend. Das kann nicht eine ganze Saison funktionieren, das ist so mein Take. Deswegen wird es Valencia, glaube ich, schon schwierig haben. Ich habe es jetzt nicht als Absteiger getippt, aber wird es deutlich nach oben, wird es nicht gehen, oder?
Deutlich nach oben wird es nicht gehen, nee. Ich habe sehr, sehr große Angst, dass es eher deutlich nach unten geht. Und deutlich sind ja nicht mehr viele Plätze, aber der Absturz in die zweite Liga, der wäre halt deutlich. Ja. Also ich mache mir Sorgen. Und bevor ich hier ein bisschen mein Take dazu gebe oder meine Einschätzung, lese ich mal lieber das vor, was jemand vor Ort dazu sagt. Nämlich unser Patron Mike hat uns geschrieben, der ist aktuell in Valencia. Ich kam jetzt nicht dazu zu fragen, ob er da irgendwie Erasmus macht oder generell da lebt oder was auch immer.
So oder so Neid.
Oder genau, oder da Urlaub macht, aber es ist definitiv Neid, da sind wir uns einig. Und Mike hat uns geschrieben, gestern beim letzten Test Valencias gegen Aston Villa war er im Mestalla, und er meint, das wird eine ganz, ganz schwierige Saison, der Kader ist viel zu jung und unerfahren, es fehlt ein Stürmer oder eher drei. Ich fürchte, dass Peter Lim dieses Jahr sein Projekt abschließt, also leider im negativen Sinne, und Valencia in die zweite Liga bringt. Mike schreibt zudem, er hat keine Ahnung, wie man jedes Jahr es schaffen kann, seine besten Spieler zu verkaufen, und trotzdem macht man weiter Verluste. Beispiel Kang In Lee, der wurde ja verschenkt damals, du erinnerst dich an Mallorca, glaube ich. Jo. Und jetzt ist er für großes Geld zu PSG, also da ist ganz klar ein großes Talent mit einigen Marktwert und einigen Talent, wie gesagt, und dann verschenkst du den, also ein typischer Peter Lim, und jetzt entgehen dir da Millionen. Also ja, Peter Lim schwebt über allem, da bin ich bei Mike, und das besprechen wir ja gefühlt alle zwei, drei Wochen hier, und das macht dann immer Sorge, wenn der da rumwurstelt oder ja seinen Verein eher neglected, also hier vernachlässigt und Quatsch treibt, dass es wirklich, wie angesprochen, nochmal eine Etage tiefer in der Tabelle geht und dann auch in der Liga eine Etage tiefer geht. Also ich habe ganz, ganz große Angst um Valencia auch, du erinnerst dich, weil ich von Baracha, dem Trainer, ja nicht so viel halte. Der hat zwar letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft, Chapeau dazu, mit Ach und Krach, ich hätte es ihm nicht zugetraut, aber ja, ob sie nochmal so viel Dusel haben und sich irgendwie da durchwürgen.
Ja, tue ich mich natürlich auch schwer, weil einfach das Chaos im Verein immer noch da ist. Immerhin die Fans stehen hinter Baracha. Deswegen ist jetzt für mich zum Beispiel Baracha nicht unbedingt der Kandidat für die erste Trainerentlassung in der Liga. Trotzdem glaube ich, dass es da schon auch wieder drei unterschiedliche Namen gibt, natürlich inklusive Vodo in dieser Saison. Immerhin kann man bei Peter Lim schon mal sagen, es wurde auch ein bisschen was investiert. Also hier Pepe Lu kam von Stadtrivale Levante und Cenk Özkasa aus Lyon. Da wurden jeweils 5 Millionen in die Hand genommen. Ja, nett, aber das, ja, Mike hat es ja gesagt, das kann es noch nicht reichen. Also da fehlt eigentlich was in der Offensive. Jetzt war diese 1-2-Niederlage gegen Aston Villa, glaube ich, die einzige Niederlage der Saisonvorbereitung. Vorher haben sie auch schon gegen Nottingham und Alaves gewonnen. Okay, ist Saisonvorbereitung, ich weiß, aber allein Cavani, Lino, auch ein Lato ist, glaube ich, wieder zurück. Da fehlt schon einiges vorne und ja, nur mit den Jungen, das kann eigentlich nichts werden. Also das wird mal wieder knifflig und spannend und wer weiß, was Lim noch so für Launen zeigt und wen er noch so verkaufen will, weil noch ist Gaia da und der war ja schon die letzten Jahre immer mal, hey, willst du nicht auch irgendwie gehen? Aber Gaia natürlich als Kapitän, Identifikationsfigur immer noch geblieben. Also ich glaube, da könnte noch mehr passieren, wenn jetzt so ein Musa auch verkauft wird, auch wenn der jetzt nicht die ganz große Identifikationsfigur war und klar war, dass er nicht sein Leben lang in Valencia bleiben wird, aber ja, könnte schon schwierig werden und natürlich jüngstes Team, war Valencia, glaube ich, letztes Jahr schon, aber es muss jetzt nicht das Ausschlusskriterium sein, weil Real Sociedad und Barca hatten auch sehr junge Mannschaften, haben es immer noch und hatten ja durchaus Erfolg letztes Jahr, also aber da Baracha und Valencia sehe ich sehr schwierig, ich glaube, ich habe sie in meiner Tabelle auch nur auf Platz 15, also immerhin am einen Platz nach oben verbessert, aber das kann natürlich nicht Anspruch dieses Vereins sein.
Also letztes Jahr hatten sie 2 Pünktchen mehr als Absteiger Valladolid, also wirklich am letzten Spieltag, ne? Wenn Valladolid da gewonnen hätte, weißt du, das 0-0 gegen Getafe, wären sie da schon mal punktgleich gewesen, dann wäre es ja wirklich ein Fotofinish. Mhm. Also ein Sieg weniger, zum Beispiel, ne? Gegen Real Madrid, diese berühmt-berüchtigte Sieg da, dann hätte es auch ganz anders ausgehen können in der Tabelle letztes Jahr. Ich habe wirklich Angst, dass Valencia auf Rang 18 landet. Also der letzte oder erste Abstiegsplatz, je nachdem aus welcher Richtung man es betrachtet. Für mich streitet sich da Valencia wirklich in der Saison mit Almeria um diesen 18. Platz. Ich habe da wirklich wirklich viel Schiss, dass sie da landen. Und Mallorca habe ich auch in der Verlosung, da werden wir gleich kommen. Ich werde noch in mich gehen, während wir hier in der Besprechung nach oben klettern, dann mein Bauchgefühl für die Absteiger final zu tippen, weil wir müssen ja tippen, aber Stand jetzt habe ich sie um Rang 18 kämpfend, also sprich ganz, ganz hart gegen den Abstieg.
Okay, dann gehen wir mal auf Platz 15, das war deine Lieblingsmannschaft, geheime Lieblingsmannschaft, der FC Getafe. Ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass es da eher nach oben gehen wird, weil Bordalas ist da und Bordalas wird Bordalas-Fußball weiter zelebrieren mit irgendwie diesen 40% Ballbesitz, wenn überhaupt. Das waren ja, wie gesagt, der letzte Spieltag gegen Valladolid. Ich glaube, da nur 25% Ballbesitz und genauso schlechte Passwerte. Und Getafe ist die Mannschaft mit den drittmeisten Fouls in Europa, mit den meisten Karten und so weiter, mit den wenigsten Abschlüssen, 10 pro Spiel und so weiter. Das sind alles keine schönen Werte und hat sich natürlich unter Bordalas, als seit der zurückgekehrt ist, nicht unbedingt was zum Schöneren entwickelt. Bordalas selbst hat bis 2025 verlängert. Logisch, dass der Verein ihm da vertraut. Ich hätte eher gedacht, dass vielleicht Bordalas sagt, okay, Mission accomplished mit Klassenerhalt, aber bis hierhin und nicht weiter. Da mal sehen. Ich glaube schon, dass es für Getafe ein bisschen nach oben geht, auch wenn jetzt auf dem Transfermarkt jetzt nicht so viel passiert ist. Sie haben sich jetzt Porto, der letztes Jahr schon von Real Sociedad ausgeliehen war, fest verpflichtet, ohne dass der mich jetzt so überzeugt hat. Und ansonsten ist das alles viel überschaubarer. Ich glaube, bei Getafe wird so oder so die Einheit der Star sein oder es über die Einheit kommen. Und ansonsten muss man da bestimmt auch viel kämpfen, wie immer, und eklig spielen und nicht unbedingt für Herzchen in Alex' Augen sorgen.
Ja, das schaffen sie eh nicht, egal wie sie spielen. aber dass sie wirklich gut spielen werden, das kann man ausschließen. Ne? Man weiß ja, was man unter Bordalas bekommt. Man hat es ja wirklich am letzten Spieltag in Reinform gesehen bei Valladolid, bei dem 0-0. Wie war das damals? 70 Pässe überhaupt nur an den Mann gebracht mit 50% Passquote. Ne? Also es war ja wirklich Mauerfußball par excellence und es geht ja gar nicht hässlicher und unattraktiver. Und deswegen gibt es nicht so viele Gründe zu sagen, ja, die werden jetzt groß klettern in der Tabelle. Ja, klar, ab und zu holen sie mal ein 1-0 und einige 0-0 sicherlich. Aber das ist schon sehr, sehr dünn fußballerisch und damit hat Getafe einfach seit Jahren Probleme mit diesen ja, Anti-Fußball, Rugby-Fußball da ausreichend Punkte zu schaffen, zu erringen. Und ein Grund, warum sie jetzt auch dieses Jahr zumindest in der Hinrunde sehr, sehr schwer haben werden, ausreichend Punkte zu holen, ist, Enes Ünal hat einen Kreuzbandriss erlitten. Du erinnerst dich gar nicht, wann es war, April oder so, roundabout. Guter sprich, Punkt, ja. Der fällt halt bis die Winterpause mindestens aus, roundabout, je nach Genesung. Ne? Manche sind nach 6-7 Monaten mit einem Kreuzbandriss zurück, bei manchen dauert es, keine Ahnung, 10 Monate. Also muss man abwarten, wie die Genesung ist, aber in der Hinrunde wird er aller Voraussicht nach nicht zum Einsatz kommen. Und das ist einfach ein Top-Stürmer. Ne? Letztes Jahr auch wieder 14 oder was Tore geschossen. Ja. Guter Punkt. Ohne die Lebensversicherung vorne drin, eine Mannschaft, die unglaublich wenig Tore schießt, unglaublich wenig Torchancen herausspielt, da geht es dann nicht unbedingt nach oben in meiner Tabelle. Deswegen habe ich Alavés zumindest, Getafe, auch wieder mitten im Abstiegskampf drin und möglicherweise wirklich bis zum Schluss.
Ja, soll ich dann doch vielleicht mal in Platz 11 nochmal überdenken. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber guter Punkt. Ja, sind wir gespannt, weil gleich am ersten Spieltag gibt es ja das Duell mit dem Meister. Aber Geisterspiel in Getafe, die haben da irgendeine nachträgliche Strafe von vor 3, 4, 5 Jahren. Keine Ahnung, warum das jetzt erst. Aber da, glaube ich, freut sich Barca, weil ich glaube, die letzten 2 oder sogar 3 Gastspiele in Getafe haben sie ja nicht gewonnen und teilweise sogar verloren. Also da schauen wir mal, was das gibt am ersten Spieltag. Wir klettern weiter nach oben. Platz 14 war der FC Cadiz. Die hatte ich letztes Jahr noch als Aufsteiger getippt. Ähnliches Argument, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Almeria von wegen, jo, erste Saison überraschst du alle und dann ist irgendwie der Code entschlüsselt. Ja, aber war er irgendwie dann doch nicht bei Cadiz. Also auch bei Cadiz reden wir von den zweitschlechtesten Passgebern der Liga mit dem drittwenigsten Ballbesitz und die drittwenigsten Abschlüsse und so weiter. Das sind alles eigentlich nur Red Flags für den Fußballfan und trotzdem irgendwie... Ja, hat man sich da auch gehalten. Jetzt auch nicht mega souverän, auch erst am letzten Spieltag, ich weiß, aber Cadiz war ja einer der ganz wenigen Vereine, die da im unteren Tabellendrittel gar nicht den Trainer gewechselt haben. Also ich glaube, nur Almeria und Cadiz haben das nicht gemacht. Mit Sergio wurde jetzt sogar bis 2025 verlängert. Also auch da ist irgendwie Vertrauen, Kader zusammengehalten, die Mannschaft funktioniert und jetzt auch, was weiß ich, in Alvaro Negredo hängt noch ein Jahr dran. Auch wenn er natürlich nur noch Joker ist und so weiter. Ich glaube, Cadiz hat das Zeug, klasse zu halten und wird auch da wieder Farbe in die Liga bringen, aber jetzt auch nicht unbedingt für Herzchen in den Augen sorgen.
Ja, doch, eigentlich schon Herzchen bei uns, weil wir haben ja einen Softspot für Cadiz, du besonders. Also für die Stadt natürlich erst recht. Das ist ja der Tiki-Taka-Tipp hier schlechthin, ne? Ab nach Cadiz mit euch und nach Valencia und nach Sevilla natürlich. Wer weiß, wie lange es noch möglich ist, Erstligafußball in Cadiz zu bestaunen, ist meine Anmerkung. Ja. Denn ich habe sie auf dem Zettel, und das sage ich mit schwerem Herzen, Nils, als Absteiger, ich habe sie auf Rang 19 getippt. Sie haben auch letztes Jahr, ne, ich habe es bei Valencia gesagt, 42 Punkte, das war genau die Punktzahl, die auch Cadiz eingeholt hat. Also 2 Pünktchen mehr über dem Strich gestanden. Also es war ein Fotofinish, es war mit Ach und Krach, es waren viele unfassbar enge Spiele. Ich habe tatsächlich erstaunlich viele Cadiz-Spiele letztes Jahr geschaut. Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig, keine Ahnung warum. Aber es ist wirklich ein Fighten um jeden Punkt. Sie tun sich so unfassbar schwer mit dem Tore-Schießen. Ich glaube, letztes Jahr waren es 30 Tore in 38 Spielen, das ist unfassbar wenig. Ne? Das ist Getafe-Niveau. Getafe hatte 4 Tore mehr übrigens. Ne? Genau. Also sie müssen da irgendwie Tore schießen. Die haben jetzt Sergi Guardiola geholt, aber das ist ja auch so ein Wandervogel bei halt auch Absteigern. Das ist jetzt auch nicht der Mutmacher und Hoffnungsmacher. Also es wird wieder gegen den Abstieg gehen bis zum letzten Spieltag und ich fürchte, weil ich eben ja gute Aufsteiger getippt habe, ne? In Granada und in Las Palmas, dass es nicht nur bis zum letzten Spieltag geht, sondern dass es diesmal womöglich nicht reichen wird und sie leider so wieder in die zweite Liga müssen. Auch wenn ich es mir nicht wünsche, aber es ist einfach im Kader weniger Qualität, meiner Meinung nach, als beispielsweise bei Almeria, um ein Beispiel zu nennen, die eben 20 Millionen ausgegeben haben, ne? Die auch ein paar Red Flags und Fragezeichen haben, aber einfach viel mehr Qualität im Kader, meiner Meinung nach. Und die Qualität ist bei Cadiz sehr, sehr überschaubar. Deswegen glaube ich, sie werden 19. und steigen ab.
Ja, wird schwierig. Du hast gesagt, fahrt da noch hin, solange sie noch da sind. Also schwierig für Madridistas, denn Ende November spielt Real Madrid in Cadiz. Mich haben schon Kumpels wieder gefragt, oh, fahr mal hin. Ah, ich glaube, Ende November lasse ich dann doch mal vielleicht ausfallen dieses Jahr. Aber wir drücken die Daumen. Trotzdem ja irgendwie cooler Club. Okay, jetzt kommen wir zu einem besonderen Club, der was ganz Besonderes in dieser Saison hat, wo dann auch gleich noch eine Frage vom Kieran kommt. Wir sind jetzt beim 13. der Vorsaison und der feiert in dieser Saison seine, wie sagt man, Jahrhundertfeier. Denn Celta Vigo wurde gegründet am 23. August 1923, also in ein paar Tagen. Und die haben ein bisschen was vor in dieser Saison. Einerseits natürlich das Balaidos wurde umgebaut, müsste jetzt eigentlich fertig sein, bin ich gespannt drauf. Und da gab es auch einen Trainerwechsel. Carvalhal gab es dann doch zu viel Abstiegskampf die letzte Zeit, als man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil ich sage, der Kader ist eigentlich schon auch immer fußballerisch noch okay. Ja, es gab defensiv Probleme, ich weiß, aber die können eigentlich schon auch kicken. Und da hat man sich jetzt einen großen Namen geholt. Rafa Benitez ist zurück in La Liga. Ich glaube, seine letzte Station war ja schon Real Madrid. Ist eine Weile her. Und da haben sie sich eben einen großen Namen geholt. Sie haben irgendwie eine geile neue Hymne zusammengeschustert, ein besonderes Jahrhunderttrikot, das Stadion, wie gesagt, umgebaut. Celta hat was vor, natürlich auch mit dem unserem, wer war es, Breakthrough-Player Gabriel Veiga, dass der jetzt auch mehr und mehr irgendwie Iago Aspas ablöst als irgendwie der Mega-Leistungsträger oder dass man zumindest jetzt mal zwei geile im Kader hat. Ja, aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist halt das Problem war und ist halt immer die Defensive und auch da gab es letztes Jahr einige Gegentore. Also das wird Benitez größte Aufgabe wahrscheinlich sein, dass man, ich traue es halt da einen ordentlichen Sprung nach oben zu, aber mal schauen, da muss eben auch finden, sehr viel passieren.
Also ich glaube, er könnte und würde sie stabilisieren, Benitez Celta, aber dafür ist er schon irgendwie bekannt, ist ein alter Haudegen. Aber ob es da einen Sprung nach oben gibt, ich bin mir nicht sicher. Sie waren ja letztes Jahr 13. Ich kann mir gut vorstellen, dass es roundabout da in den Gefilden landet, dass sie da landen. Optimalerweise haben sie einfach mehr Punkte als letztes Jahr, denn auch da war es ja ein Zittern bis zum letzten Spieltag. Ne? Wenn sie Barca, die ja nicht mehr so viel Bock hatten, da nicht schlagen am letzten Spieltag, dann können sie auch absteigen, je nachdem, wie es bei den anderen ausgeht. Also es war ja wirklich ein Zittern bei Celta bis zum allerletzten Spieltag. Ich glaube, das war sogar in 3 der letzten 4 Saisons der Fall, dass sie wirklich am letzten Spieltag noch absteigen können und sich da retten. Und zwar jeweils unverhofft. Ne? Sie haben immer wieder Ambitionen, in den Top 10 zu landen, optimalerweise vielleicht irgendwie 6., 7., ne? Dass du da an Europa ranschnupperst und dann sind sie im Abstiegskampf und nicht nur mittendrin, sondern fast steigen sie ab. Da muss Benitez sie einfach stabilisieren. Das traue ich ihm tatsächlich zu, aber viel mehr wird nicht gehen. Also irgendwas zwischen 10. und 13., da würde ich jetzt Celta tippen. Mal eine Saison ohne Abstiegssorgen wäre ja schon mal was Positives, ne?
Wäre schon was sehr Positives. So ähnlich hat uns auch Kieran Gersbeck gefragt, eben eine unserer Patrons. Meine Frage zielt auf Celta ab. Nach der letzten Saison, die hinten raus wieder sehr enttäuschend wurde, kommt jetzt mit Benitez ziemlich überraschend ein ganz großer an Bord. Ich habe das Gefühl, dass in Vigo ein ziemlicher Umbruch bevorsteht, von dem auch Iago Aspas nicht befreit sein wird. Benitez ist ja bekannt dafür, gerade mit Führungsspielern oft nicht klarzukommen. Gleichzeitig hat man sich mit Jonathan Bamba, Carles Perez und Castilla-Kapitän Carlos Dotor sehr gut verjüngt und auch qualitativ verbessert. Was glaubt ihr, ist für sie für die Galicia dieses Jahr drin schon wieder Abstiegsgefahr oder doch eher Richtung Europa? Also, ich tue mich jetzt auch schwer mit irgendwie Europa-League-Ambitionen da auszusprechen, aber ich habe sie schon auch Richtung Platz 9 getippt, weil, wie gesagt, der Kader hat fußballerisch, sportlich schon was drauf. Sie müssen halt einfach das da hinten auch mit hinkriegen und sie haben eine junge Mannschaft mit Valencia und Real Sociedad, so eins der jüngsten Teams, haben dieses Jahr eine ganz besondere Saison und auch ein bisschen, die letzten Jahre war auch immer noch ein bisschen Chaos im Club. Da hat auch Präsident Carlos Mourinho für gesorgt, für ein paar dubiose Transfers und Trainerwechsel und so weiter. Ein bisschen Ruhe ist jetzt reingekommen, weil man Santi Mina endlich losgeworden ist. Ihr erinnert euch, vor einem Jahr gab es da diese sexuelle Missbrauchsverurteilung. Das war immer noch so Berufungsverfahren, deswegen konnte Celta ihn nicht rauswerfen oder durfte nicht vertraglich. Der Vertrag wäre noch bis 24 gegangen. Jetzt ist auch das Berufungsverfahren, wie sagt man, aufgehoben. Also das Urteil ist jetzt fix. Und ich sag mal, Santi Mina unterschreibt jetzt für, ich glaube, 4 oder 5 Jahre im Gefängnis. Deswegen ist da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe im Verein und vielleicht hat auch Mourinho aus seinen Fehlern gelernt. Also ich traue zumindest Celta dazu, dass alle an einem Strang ziehen und merken, hey, dieses Jahr geht was. Ich glaube, die Fans sind mega heiß auf diese 100-Jahr-Saison und dass es schon weiter als Platz 13 geht. Aber ja, Celta ist trotzdem immer irgendwo eine Wundertüte.
Wundertüte trifft es wirklich. das ist echt schwer zu tippen und deswegen sage ich, es ist die Mitte. Es ist weder Europa noch Abstiegskampf, sondern mittendrin im Niemalsland, aber das wäre, wie gesagt, Konsolidierung wäre ja schon mal was Positives, ne, für Celta.
Okay, dann sind wir jetzt langsam bei Platz 12 und das war ja eine Mannschaft, die da unten keiner wirklich auf dem Schirm hat. Also wir hatten schon gedacht, beim FC Sevilla geht's ein Stückchen bergab, weil einfach der große Ausverkauf letztes Jahr war. Ja, und was soll ich sagen? Eigentlich hätte der Verein noch eine Art Ausverkauf aktuell gebraucht, weil der Kader, finde ich, immer noch ziemlich aufgebläht ist, aber da ist eben noch auch Sportdirektorwechsel, Monchi ist ja weg, ist da irgendwie noch nicht so viel passiert, dass ich sage, bei der FC Sevilla wird jetzt wieder um die Champions League mitkämpfen, also irgendwie ist da immer noch, Bardet hat man ja früh schon, ich glaube zu Saisonende, fest verpflichtet, jetzt kam natürlich noch so aus Frankfurt, ansonsten ist das auch alles noch ein bisschen überschaubar, ich bin gespannt, was du jetzt zu Sevilla sagst.
Naja, aber der Trainer macht ja schon Hoffnung, denn selbst mit einem sehr überschaubaren Flickenteppich eines Kaders hat er ja eine grandiose Arbeit geleistet, ne?
In das der Runde.
Und deswegen macht mir das schon Hoffnung, dass es für Sevilla nach oben geht. Und für mich geht es für Sevilla ganz klar nach oben. Also wenn sie letztes Jahr 13. waren, dann kann es ja nur nach 12. oben gehen. Oder 12. 12. waren sie, genau. Aber dann geht es für mich safe nach oben. Also
ja.
Top 10 Finish. Ja, Moment. Top 10 Finish, safe.
Ja.
Und ich sag sogar, sie schaffen Europa. Ja. Und dann ist die Frage, wirst du 4., 5., 6. oder 7. Und das können auch wieder 3 Punkte hin oder her sein. Ja. Ne? Aber ja, auf jeden Fall Europa-Teilnahme prognostiziere ich schon mal wieder.
Da habe ich sie jetzt schon auch hingetippt, aber jetzt nicht unbedingt gleich den Sprung in die Champions League, weil, glaube ich, schon noch der Kader ein bisschen zu groß ist und dann irgendwie, was weiß ich, ich glaube jetzt, Brian Gill ist gerade wieder zurück zu Tottenham, kommt er wieder, also da sind auch immer diese ewigen Leihspielchen. Mal gucken, was da noch alles bis zum Deadline-Day passiert. Gibt ja auch irgendwie noch das Gerücht mit Sergio Ramos, woran ich nicht glaube, dass der zurückkehren wird zum FC Sevilla. Und so bleibt eben Sevilla auch eine Mannschaft mit vielen, gab ja auch etliche Karten letzte Saison und irgendwie die Defensivprobleme und viele Legionäre, sehr wenig Eigengewächse, das denkt man überhaupt nicht von Sevilla. Ich glaube immerhin Angel Carmona, der Rechtsverteidiger, war ja bei Elche die Rückrunde, dass der hoffentlich bleibt, weil der ist schon ein kleiner Hoffnungsträger. Ansonsten, wie gesagt, ist das noch eine ziemliche Söldnertruppe und Mendy Libar hat natürlich irgendwo jetzt hat die Europa League gewonnen. Natürlich kann der da noch viel bewirken und umkrempeln und Sevilla kann ja auch die Saison richtig gut beginnen. Also sie haben ja am 16. August das Supercup-Finale gegen Man City, dass die jetzt nicht jeden Titel scheinbar ernst nehmen oder auch mal ein Ding verlieren, auch wenn auch im Elfmeterschießen wie gegen Arsenal, haben wir jetzt auch gesehen. Aber für Sevilla kann es natürlich nur nach oben geben, aber ich glaube jetzt noch nicht direkt auf die Champions League-Ränge, aber wer weiß, wir lassen uns da gerne überraschen, wie immer. Wir gehen Platz 11, Rayo Vallecano. Auch hier gab es einen Trainerwechsel, auch mit Ankündigung, so ein bisschen wie Almeria. Da wollte dann Iraola weg, hat so seine Mission als erfüllt angesehen, hat sie hochgeführt in die Liga, zweimal gerockt in La Liga und das auch ja mit aktivem, guten Fußball. Und das kann jetzt auch theoretisch ein Francisco sein Nachfolger schaffen, wenn er zumindest diese, ich sag mal, Vollgasveranstaltung im Estadio de Vallecas fortführt, denn Rayo ist eine Mannschaft, die gerne überrascht, die angreift, die Vollgas gibt und so weiter. Ob es jetzt der Trainer, ob er da jetzt das passende Format ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er war jetzt mit lange bei Girona in der zweiten Liga, ist da immer in den Aufstiegsplayoffs im Finale gescheitert, so 2 Jahre. Und dann auch natürlich einer von vielen bei Elche gewesen, die er in der Vorsaison gerettet hatte und dann zu Saisonbeginn wieder entlassen wurde. Also den kennt man schon. Aber wie gesagt, Rayo ist dann doch irgendwie ein ganz spezieller, komischer, kultiger, aber auch Chaosverein, wo du, ja, du kannst dort alles rocken, aber du kannst auch, glaube ich, sehr schnell entlassen werden von Martin Presa, dem dubiosen Präsidenten. Von dem her bin ich da sehr gespannt, denn auch Rayo hat ja hier und da kadermäßig ist, was passiert. Fran Garcia ist zu Real Madrid zurück, dafür hat man irgendwie einen Aridane von Osasuna geholt und Raul de Tomas darf jetzt ein ganzes Jahr spielen. Letztes Jahr hat er ja nur die Rückrunde gehabt, nachdem er gesperrt war. Also schauen wir mal.
Ein Spruch beim Wort, Francisco war lange bei Girona, 2 Jahre war er da.
Doch nur.
Okay. Das kann für ihn persönlich vielleicht lange sein, weil er es noch nie wirklich länger woanders ausgehalten hat. Aber lange an sich ist es nicht einfach nur 2 Saisonchen. Was bei Francisco auffällt, ist er tatsächlich sehr oft gegangen oder entlassen wird. Bei Huesca hat das nur 1 Jahr ausgehalten, bei Elche war er danach übrigens, also Girona dann 2 Jahre, dann war bei Elche da das nur 1 Jahr ausgehalten. Er ist oft nicht so häufig in Charge auf dem Trainersessel. Also oft bei diesen Aufsteigern oder Absteigern, je nachdem aus welcher Richtung man es betrachtet, kleinere Mannschaft, mit denen er den Aufstieg schafft und dann eben vielleicht nicht immer auf Kurs, nicht Abstieg ist und dann wurde er wieder entlassen oder warum auch immer geht man getrennte Wege. Also das macht mir nicht so viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Das ist mein Takeaway bei Rayo. Für ihn natürlich jetzt eine sehr, sehr interessante Stelle, da Rayo ja wirklich gar nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Aber die Personalie an sich, die macht mir nicht so viel Hoffnung, um ehrlich zu sein, dass es hier so für Rayo weitergeht wie zuletzt, nämlich dass sie wirklich La Liga ein bisschen rocken werden.
Ja.
Also es geht für Rayo für mich definitiv nach unten in der Tabelle. Oder definitiv, sie waren ja Elfter, das ist ja eh schon Mittelmaß. Jo. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass sie eher an Rang 7 dran waren, als an Rang 17 oder 18. Das war ja auch der Fall, punktetechnisch. Und mit Blick auf diese Punkte wird es, glaube ich, nach unten gehen für Rayo. Also sprich, weniger Punkte heißt weniger gut in der Tabelle, heißt vielleicht sogar wirklich Abstiegskampf.
Ich habe sie immerhin von 11 auf 13 getippt, aber ja, es ging ja auch, die Rückrundenform ging ja auch da in die Richtung. Ich glaube, in der Rückrundentabelle waren sie 16. Ja, genau. Also da ist ja auch so quasi die Form der Mannschaft, auch wenn da jetzt die Sommerpause dazwischen ist, hat ja schon eher nach unten gezeigt. Sind wir gespannt, weil in Easy und Co. steckt ja immer noch einiges von Falcao ist theoretisch auch noch da, auch wenn er natürlich nur noch auf der Bank sitzt. Die Mittelmöglichkeiten sind da, sind wir gespannt, aber vielleicht wird es da ähnlich wie mit Granada damals, die mit unter Diego Martinez 2 Jahre gerockt hatten und dann auf einmal Trainerwechsel, der ist freiwillig gegangen und dann ging es da direkt wieder ab. Also
gutes Beispiel, ja. Die sind dann plötzlich abgestiegen danach, ne?
Ja.
Nachdem der Trainer, ich will jetzt nicht sagen, der Star der Mannschaft war, aber schon großen Anteil daran hatte, dass sie so toll abgeschnitten haben, ne? Und dann war der Trainer weg, dann ging es komplett nach unten, wobei es auch sehr, sehr unglücklich lief. Aber ja, warnendes Beispiel für Rayo, definitiv, ja.
Ja, okay. Das war der 11. Jetzt kommen wir zu Platz 10. Die Mannschaft habe ich auch weiter auf Platz 10 getippt. Das war letztes Jahr der beste Aufsteiger mit Abstand. Eine Mannschaft, die auch offensiv für Furore gesorgt hat, die offensiv gedacht hat, aktiven Fußball gespielt hat. Die haben etliche Gegentore kassiert. Das war immer noch die Schwäche vom FC Girona. Aber da hat Trainer Mitchell hat dort starke Arbeit geleistet, weil er einfach eine junge Truppe, auch mit vielen Neuzugängen, vielen Leihgaben, unter anderem Miguel Gutierrez und auch Arnau Martinez, zu einem kleinen Equipasso zusammengeschweißt hat und ja, irgendwie die haben komplett überperformt, wenn man so auf ihren Marktwert blickt und wie sie da teilweise überrascht haben, das war dann nicht nur dieser Viererpack von Castellanos gegen Real Madrid, also eine Mannschaft, von der ich nicht unbedingt jetzt noch mehr erwarte, ich glaube Platz 10 ist da voll in Ordnung und Girona hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, diese Man City Gruppe im Hintergrund zu haben, wo man sich beim einen oder anderen Transfer vielleicht ein bisschen leichter tut und ich glaube Yankel Herrera wurde jetzt auch fest verpflichtet, ich glaube Girona kann sich in der Liga halten und wird auch weiter nicht überraschen, weil man sie jetzt kennt, aber weiter auch offensiv oder zumindest aktiv spielen. Oder?
Ja, und weiter für Furore sorgen mit ihrem Fußball, da glaube ich dran. Und da ist das Thema, hier wurde der Trainer gehalten, hier gab es keinen Umbruch. Das ist eine absolut gut funktionierende Mannschaft unter ihrem Trainer. Es gibt wenig Gründe zu sagen, dass das schlechter wird. Also ich sehe hier zum Beispiel keine Red Flags. Klar, du kannst sagen, der Anker-Sechser Romeo ging zu Barca, ne? Das ist wahrscheinlich ein wichtiges Puzzleteil.
Ja.
Aber ich glaube, das können sie auffangen. Sie haben in Pablo Torre einen sehr, sehr interessanten Mann geliehen von Barca im Gegenzug. Auf den freue ich mich zum Beispiel sehr, ihn da über eine Saison zu sehen. Sehr, sehr interessanter Mann, der so die 8 besser bekleiden kann, vielleicht sogar den Halbraum-Zehner bei Girona, je nachdem, wo er eingesetzt wird. Also sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was Girona da leistet. Ich glaube, mindestens ähnliches wie bisher. Ich habe sie sogar einen Ticken besser. Ich habe sie auf Rang 9 getippt.
Oh, okay.
War ja auch nur ein Punkt hin oder her, ne? Ob du jetzt 9. oder 10. wirst. Aber auf jeden Fall quasi die ähnliche Saison oder vielleicht die gleiche Saison wie letztes Jahr, nämlich Furore, Offensivfußball, die großen ärgern. Sie gehen drauf, sie sind laufstark. Also ich erwarte da keinen Einbruch im Gegenteil. Ich glaube, sie werden die starke letzte Saison wieder bestätigen.
Ich glaube, da muss erstmal noch wieder Rodrigo Riquelme zurückkehren. Ich glaube, der ist aktuell wieder bei Atleti, war ja ausgeliehen. Aber ja, hat weiter eine junge Mannschaft, Girona, mit einer starken Außenverteidigung, eben Martinez und Gutierrez. Das kann weiter werden. Alex Garcia ist ja immer noch da und Castellanos, glaube ich, auch nicht. Stuani sowieso, die alte Legende. Also ja, Girona kann man auf dem Zettel haben. Nicht unbedingt als Absteiger, aber als, die machen weiter mit. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind jetzt bei Platz 9 und das war natürlich vielleicht hat man, glaube ich, als Überraschungsteam oder zumindest haben wir in unserem Saisonab...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Plus den Real Club Deportivo de Mallorca sehr, sehr löblich erwähnt, auch wenn die Spielweise hier und da jetzt was anderes ist, ne? Ähnlich wie Cadiz und Retafe und Co., aber Platz 9 ist eine maximale Überperformance gewesen, weil Mallorca nicht nur hinten super eklig, unangenehm war. Ich hatte viele Schmerzen verspürt, als ich bei der 0-1-Niederlage von Real Madrid auf Mallorca dabei war, sondern weil sie auch ein brandgefährliches Duo vorne hatten. Das ist Vergangenheitsform. Denn es ist nur noch Morici quasi da, ja, und der braucht nicht viele Chancen. Da ist es dann fast auch ein bisschen egal, ob ihn Kangin Lee die auflegt, aber die beiden waren eben schon ein richtig gutes Duo und Kangin Lee jetzt für 22 Millionen zu PSG gewechselt. Jo, Valencia hat nichts bekommen. Ich glaube, deswegen wird es schon besonders schwierig für Mallorca, weil einerseits das System, der Code vielleicht generell entschlüsselt ist. Jetzt weiß man, Agide, aha, spielt nicht unbedingt schön. Und Muriqi jetzt ohne Kangin Lee, bin ich gespannt, auch wenn der jetzt einen neuen Partner bekommen hat. Kyle Larin von Valladolid kam ja in der Rückrunde, hat dort auch einige Tore gemacht, hat nicht gereicht für den Klassenerhalt, aber ja, klingt nett, aber ich glaube, dieses Duo Lee und Muriqi war schon ein sehr besonderes letzte Saison. Deswegen glaube ich, wird es Mallorca nicht nur sehr schwer haben. Ich habe sie sogar auf Platz 18 getippt als Absteiger.
Absteiger, uiuiui, ja, sehr interessant.
Ich glaube, das wird ziemlich einen
Downfall geben. Das hatten wir ja letztes Jahr. Wir hatten sie ja beide als klaren Absteiger. Ich glaube, ich hatte sie sogar als letzten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ja, deswegen traue ich mich jetzt fast nicht, das erneut zu prognostizieren und damit wieder auf die Klappe zu fliegen. Mhm. Aber ich habe sie ja definitiv als Abstürzender in der Tabelle, nämlich Rang 9, Top 10, es gibt mal wieder Abstiegskampf, denn diese 1-0-Siege, die müssen ein Ende haben, das gibt's ja nicht. Sie haben ja so
unfassbar. Das sagt der Richtige.
Naja, aber es ist ja so, irgendwann, es geht halt, klappt halt nicht immer, vor allem eine Top-Mannschaft kann 1-0 häufig gewinnen. Ein klarer Abstiegskandidat, ne? Da ist es ja eher ein bisschen...
Ja, ist nicht, jetzt aber schön Rederei, aber ja, okay.
Ist jetzt nicht Zufall, aber die Qualität ist ja jetzt nicht so groß, dass du immer davon ausgehen kannst, dass die Mannschaft immer die Null hält und immer das eine Tor mehr erzielt, ne? Wie eine Spitzenmannschaft eben. Das ist ja wirklich untypisch normalerweise für so eine kleine Mannschaft und deswegen, das muss ja ein bisschen ein Ende finden. Es waren mit Abstand, glaube ich, die meisten 1-0-Siege mit Barca oder nach Barca, also in La Liga zusammen mit Barca auf jeden Fall unfassbar häufige, dieses knappste aller knappen Ergebnisse. Sie haben mit 43 Toren in 38 Spielen 50 Punkte geholt. Mit 37 Toren in 38 Spielen, also weniger Tore als Spiele und damit Rang 9 werden, das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Deswegen, ja, sie stürzen ab in der Tabelle. Ob sie bis in die zweite Liga abstürzen, glaube ich eher nicht, weil sich ja doch die Mannschaft gefunden hat unter dem Trainer, weil das ja trotzdem funktioniert und weil sie so unfassbar schwer zu schlagen sind. Ne? 43 Gegentore in 38 Spielen zeugen ja davon, dass du einfach sehr, sehr schwer gegen sie durchkommst und normalerweise hältst du so die Klasse, aber eben vielleicht nur auf Rang 14, 15, 16.
Ja, okay. Auch da natürlich ein bisschen Positives, auch Stadion wurde umgebaut. Also an sich, es ist schon dort auch viel Gutes geschehen und wer weiß, damit ist Siebe Van der Hayden, wird der komplett trocken, der Innenverteidiger, der jetzt neu kam. Wer weiß, aber ich glaube, Mallorca tue ich mich schwer, da gute Wetterprognosen auszustellen. Das war Platz 9, jetzt Platz 8, das war der Athletic Club. Ernesto Valverde ist zurück. Da hat man gesagt, wenn der in Bilbao trainiert hat, haben sie fast immer Europa erreicht. Und jetzt ist es nur Europa nicht geworden, weil sich Osasuna erfolgreich vom Kass durchgesetzt hat. Also Osasuna spielt Conference League, der Athletic Club nicht. Transfermäßig ist wie üblich sehr wenig bis fast nichts passiert. Es gibt nur einen großen Abgang. Iñigo Martínez ist für mich schon einer der stärksten Verteidiger der Liga, auch Spaniens generell. Der geht ablösefrei zum FC Barcelona. Da glaube ich, fehlt dem Athletic-Club schon einiges. Trotzdem würde ich aber eher sagen, dass die Mannschaft jetzt noch weiter zusammenwächst, dass Nico Williams jetzt noch reifer ist und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel verballert, dass vorne die Präzision, Effektivität ein bisschen höher wird. Das war ja auch so die ganz große Schwäche der Mannschaft. Von dem her glaube ich, der Athletic-Club wird sich da irgendwo halten, jetzt nicht den ganz großen Sprung machen, weder nach oben noch nach unten. Das überrascht dich jetzt, glaube ich, nicht.
Ja, ich schließe mich tatsächlich sogar an, weder nach oben noch nach unten heißt, sie werden Achter und ich habe es ja auch wieder auf 8 getippt tatsächlich, genau wie letztes Jahr. Es ist auch der typische Athletic-Club-Platz, die typische Platzierung. Sie werden aus meiner Wahrnehmung oder aus gefühlt auf jeden Fall immer Achter. für mich. Ich habe sie immer auf Rang 8 und manchmal sind sie 7., manchmal sind sie 9. oder 10., aber in der Regel sind sie, glaube ich, häufig 8., da tippe ich sie wieder hin. Mhm. Also wieder ein Rennen mit Girona um vielleicht Platz 7, der ja möglicherweise wieder zur Conference League berechtigt, je nach, ne, Pokalsieger. Ja. Aber ja, sie werden da wieder irgendwelche Hoffnungen haben und sie werden wieder häufig kein Tor schießen und ab und zu mal wieder im Pokal rocken und dann in der La Liga wieder irgendein 0-0 bei Cadiz oder so. Also ganz typisch der Athletic Club aus Bilbao und deswegen 8. wie immer.
Okay. Dann kommt Osasuna, auch eine der Überraschungsmannschaften der letzten Saison, weil Pokalfinale und dann eben Platz 7 und jetzt doch Conference League, weil sie sich vor dem CAS eben durchgesetzt haben. Ja, und da merkt man am Kader, dass da gar nicht viel passiert. Also wenig sind gekommen und noch weniger gegangen, wenn auch zwei Leistungsträger vom letzten Jahr weg sind. Das sind Eds Abde, der ist erstmal bei Barca, ich glaube, der könnte vielleicht noch zurückkehren. Und Aridane ist eben zu Rayo, der große Wuschelkopf-Innenverteidiger. Ansonsten ist da viel zusammengeblieben, weil alle natürlich diese Megasaison, das erste Mal seit wann war es, 2006, international spielen wollen mit Osasuna. Und ja, jetzt kommt natürlich ein Begriff, muss man bei so einem Verein nennen, der dann mal international spielt, ist die Doppelbelastung. Ich glaube, das wird Osasuna mehr und mehr auffressen, die ja auch eher einen älteren als einen jungen Kader haben, auch wenn da viele Eigengewächse dabei sind und die aus wenig eben viel machen und viel über Kampfgeist und so weiter kommen. Ich glaube, Osasuna wird es ziemlich schwer haben diese Saison. Aber gut, die müssen auch erstmal die Conference League Quali überstehen. Da geht es am 24. und 31. August gegen Club Brügge oder diesen Club K aus Island, egal. Also vielleicht schaffen sie es auch gar nicht in die Gruppenphase und dann ist das Thema mit der Doppelbelastung, hätte sich dann erledigt. Aber gehen wir mal davon aus, sie kommen soweit und dann ist vielleicht, werden sie sich hier und da ein bisschen schwer tun.
Ja, unterschreibe ich voll. Habe ich auch bei mir mit einkalkuliert, die Doppelbelastung. Deswegen wird es bei mir bergab gehen. Kein Top-10-Finish für Osasuna, wenn sie in Europa spielen. Ja. Du hast es angesprochen, Club Brügge. Ich wusste tatsächlich die Auslosung, also den Gegner nicht, als ich meine Tabelle hier für mich ein bisschen durchgetippt habe oder mir Notizen gemacht habe. Aber bei dem Gegner, boah, da sind die Chancen echt nicht so groß, es zu schaffen. Das ist eine europäische Mannschaft, also mit viel europäischem Prestige und auch mit Erfahrung, da könntest du auch rausfliegen. Das wäre natürlich dann ein herber Dämpfer. Ne? Du bist froh nach, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 2006 oder wann waren sie zuletzt in Europa, dass du es endlich wieder schaffst, 15 Jahre später oder was, nach Europa schaffst und dann scheiterst du vielleicht in der Quali aufgrund der Auslosung, weil die unglücklich war. Das wäre sehr bitter. Also natürlich drücken wir Osasuna die Daumen, dass sie es in die Gruppenphase schaffen. Aber wenn sie es schaffen, wird es in der Tabelle aufgrund der Doppelbelastung definitiv nach unten gehen. Ja, 12, 13, 14, irgendwie sowas habe ich sie jetzt mal getippt.
Irgendwie sowas. Trotzdem, glaube ich, wird da Arrasate weiter gute Arbeit machen, der ja der zweitdienstälteste Trainer der Liga ist nach Simeone und wie gesagt, da wird aus wenig viel gemacht und mal schauen, am Ende gibt es dann doch irgendwie, schmeißen sie den Club Brügge raus. Ich glaube, Brügge war doch letztes Jahr Dritter vor Atletico in der Gruppenphase oder war das nochmal ein Jahr vorher? Also, aber gut, soll nur nicht sagen, heißen, dass das Brügge mega schlagbar ist. Wir treten jetzt die Europa-League-Plätze und das ist auf Platz 6 Real Betis gewesen, von dem wir uns alle so ein bisschen vielleicht mehr erhofft hatten in der Vorsaison, aber es gab dann irgendwie, ja, kam zu alten, bekannten Problemen mit irgendwie viel, was weiß ich, Disziplin, Sachen, viele Karten, mit die zweitwenigsten, obwohl sie die zweitwenigsten Fouls gemacht haben in der Liga, haben sie die meisten roten Karten und so weiter. Also das wird auch dieses Jahr, glaube ich, die große Herausforderung für Pellegrini, seine eigentlich talentierte, gute Mannschaft irgendwie auch mal abzukühlen, im Zaum zu halten und ich weiß nicht, sportlich, jetzt haben sie den Joaquin, einen coolen, erfahrenen verloren, auch Canales war ein super wichtiger Spieler, der ist nach Mexiko gegangen, keine Ahnung warum, aber dann holen sie sich einen Isco, der natürlich irgendwo zum Betis-Spiel passt, aber jetzt auch nicht unbedingt für ich reiße jetzt meine Mannschaft mit und gehe voran und übernehme Verantwortung und ich bin sehr gespannt bei Betis, was das wird, weil, wie gesagt, alte Probleme mit den Disziplinlosigkeiten und in Fekir, wie viele rote Karten wird der diesmal sammeln, die bleiben ja und ich glaube auch eine schwierige Saisonauftakt mit irgendwie erst in Villarreal, dann zu Hause gegen Atletico, dann in Bilbao, da kannst du auch erstmal das ziemlich versauen und dann, ja, stehst du da mit 0 Punkten nach 3 Spielen, könnte schwierig werden.
Der Auftakt hat es echt in sich, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es so nennst, uiuiui, das ist echt ein schweres Auftaktprogramm. Ja, sehr interessant bei Betis ist natürlich der Canales-Abgang, ne? Das ist ja auch so eine kleine Clublegende, ich glaube, da 5 Jahre war er und folgt offenbar dem Geld und vielleicht dem minimal entspannterem Leben in Mexiko. Ja. Hat natürlich ein paar Moneten gebracht, ein paar Peseten, also Betis hat ja auch Probleme, ähnlich wie Barca übrigens, Spieler zu registrieren. Das hatten sie schon letztes Jahr. Allein deswegen sind Einnahmen super wichtig, wie von Canales. Ich glaube, Diego Lainez ist auch verkauft worden, auch nach Mexiko. Hat nochmal 6 Millionen gebracht. Also da haben sie ein paar Einnahmen generiert. Brauchen sie auch, weil sie können nicht jeden offenbar registrieren, so wie sie sich's wünschen. Man hat zum Beispiel ablösefrei Alex Collado geholt von Barca, wobei der letztes Jahr nicht bei Barca war, und konnten ihn nicht registrieren, haben ihn direkt an nach Saudi-Arabien abgegeben. Der war genau 5 Tage Spieler von Betis, ohne überhaupt registriert worden zu sein, wurde geholt und direkt verliehen, weil sie gemerkt haben, shit, den können wir nicht registrieren. Also Betis hat auch große finanzielle Probleme und große Registrierungsprobleme. Das steht auch immer ein bisschen über allem. Interessant auch, in Canales, wie gesagt, verliert man einen ganz, ganz wichtigen Spieler. Man hat aber 2 alte Bekannte zurückgeholt. Marc Bartra, dein alter Freund, und Hector Bellerin, die 2 Barca Ex-Boys, Ex-Barca-Boys, sind da zurück, aber ja, beide nicht mehr die allerjüngsten. Aber Bellerin ist erst 28, aber gefühlt irgendwie auch schon älter. Bartra schon 32 und war damals ja schon fehleranfällig. Also ob die beiden wirklich Verstärkungen sind, I'm not sure. Es sind nostalgische Transfers, die irgendwie auch, ja, schön, dass sie zurück sind, schön, dass sie bei Betis sind, da gehören sie irgendwie auch hin, aber ob die sportlich den Verein so weiterbringen, bin ich mir nicht sicher.
Da ist Betis so ein bisschen das Auffangbecken für die Gestrandeten, die sich im Ausland vielleicht noch nicht durchsetzen konnten. Bellerin hier, Bartra da, es gibt ja auch noch Marc Roca, ist auch zurück, kam von Leeds United. Isco auch irgendwie Auffangbecken, den dafür hat, für Betis hat es noch gereicht, obwohl er gar nicht mehr in der Liga spielen wollte. Also da sind schon ein paar Zeichen, wo man sagen kann, für mehr reicht es vielleicht doch nicht bei Betis, für mehr, was weiß ich, Spritzigkeit, Qualität im Kader, weil ja, wenn du die finanziellen Probleme da ansprichst. Ist interessant, ich hatte sie noch irgendwie auch weiter auf Platz 6 getippt, aber vielleicht muss ich da noch was ändern. Ich sehe jetzt aber auch nicht so die, nicht so, wenn man so langsam Richtung Villarreal kommt, dass die da so viel deutlich besser werden. Denn ja, machen wir gleich den Sprung zum FC Villarreal, die waren ja 5. Denn bei Villarreal ist für mich noch mehr Ausverkauf da. Pau Torres hat man schon gesagt, ist weg. Nico Jackson ging, glaube ich, als erstes. Dann ist mittlerweile Chukwueze weg. Dia ist gegangen. Also es sind natürlich auch wichtige Geldeinnahmen. Dann Juma, dass der nicht bleiben würde, war auch klar. Jo, aber was ist jetzt schon gekommen? Also irgendwie, wie bei Villarreal, fragt man sich noch, was macht ihr da? Ist da Peter Lim auf einmal und will die Kohle einnehmen? Und natürlich, jetzt haben sie sich einen Sirlot von Leipzig geholt, den hätte bestimmt Real Sociedad auch gerne weiterbehalten. Also das ist zumindest ein Name, der da ein bisschen Hoffnung macht, vielleicht auch Santi Comesaña. Aber da wartet man auch noch vielleicht auf, okay, ihr spielt doch weiter Europa League und dann holt euch doch auch einen Europa League-Kader. Aber jetzt irgendwie eben 3, 4, 5 wichtige, große Namen abgegeben und so viel ist da noch nicht nachgekommen.
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist schon ein ziemlicher Schlag, sportlicher Schlag natürlich für Villarreal, ne? In Jackson, Torres und Chukwueze, dass du da 3 super wichtige Spieler verlierst, auch wenn du damit, glaube ich, 70 Millionen, 80, 90 Millionen, irgendwie sowas einnimmst. Also sehr, sehr viel Geld für diesen kleinen Verein. Man soll ja nicht vergessen, das ist eine 50.000 Einwohnerstadt, ne? Wo eigentlich ist der Verein ja viel größer, als er sein sollte. Allein schon, dass er regelmäßig in Europa spielt und damals ja die Bayern in der Champions League rausgeworfen hat, es bis ins Halbfinale schaffte. Da gehört er ja eigentlich gar nicht hin. Und dann ist es ja normal, dass wenn den Spielern Avancen gemacht wird, dass man da nicht mithalten kann beim Gehalt und überhaupt, dass man sie schlicht nicht halten kann, wenn die Chelseas und wie sie alle heißen dieser Welt kommen und den Spielern da Summen bieten, dann musst du irgendwo auch verkaufen. Das ist auch normal. Aber klar, wenn du in einem Transferfenster 3, 4 super wichtige Spieler verkaufst, dann macht das nicht Hoffnung, dass du unbedingt besser wirst als letztes Jahr.
Siehe FC Sevilla.
Letztes Jahr waren sie 5. Für mich geht es nach unten. Es muss ja nicht viel weiter nach unten geben, aber eher 6., 7., 8.
Ich habe sie sogar 8. getippt, also raus aus den Rängen, auch wenn es jetzt wenig Argumente für Betis gab, die zu holen, aber da kam es auch am ersten Spieltag gleich direkt zum Duell. Betis gegen Villarreal am ersten Spieltag wird, glaube ich, ziemlich interessant. Also, ja, Sirlot, Comesaña geholt, aber das reicht, glaube ich, noch nicht. Bin ich sehr gespannt, was da noch passieren wird in Villarreal. Macht noch nicht so viel Hoffnung. Und dann sind wir schon jetzt in den Champions-League-Rängen. Genau, Real Sociedad. Werden die diese Leistung bestätigen können? Ich glaube, da macht natürlich auch Hoffnung, dass du dort Konstanz und viel Vertrauen im Kader hast. Natürlich Fanrückhalt, Alguacil ist schon eine Legende, jetzt schon über 4 Jahre dort im Amt, also auch da der drittdienstälteste Trainer der Liga. Letztes Jahr ist ein Isak im Sommer gegangen, dafür war dann Sørloth da und der hat dann auch gut funktioniert. Sørloth ist jetzt gegangen, dafür haben sie sich jetzt im André Silva aus Frankfurt, aus Leipzig natürlich geholt. Also ja, why not, der kann doch auch, der André Silva geholt, der kann doch auch knipsen, was so auf das Tor steht. Umar Sadik wird zurückkehren, der hatte natürlich den Kreuzbandriss, ist die komplette Saison ausgefallen. Also das macht schon eher Hoffnung, dass da jetzt nicht der ganz große Einbruch kommen wird, trotz jetzt Champions-League-Belastung. Sie sind in der Doppelbelastung mehr und mehr gewohnt und sind dann auch eher in der Rückrunde eher mal eingebrochen. Aber das war letztes Jahr eben nicht der Fall. Von dem her glaube ich, Real Sociedad könnte die Vorsaison bestätigen und wieder Vierter werden. Auch wenn es ein bisschen ein langweiliger Call ist. Aber.
Es wäre ein langweiliger Call, aber ich sehe die Chancen da auch sehr gut, weil die Mannschaft eingespielt ist, weil das super funktioniert mit dem Trainer, der diesen Verein einfach lebt. Alguacil, der ist ja auch Fan dieser Mannschaft. Er hat die Mannschaft ganz klar weiterentwickelt, den Verein sogar weiterentwickelt. Sie haben es absolut verdient gehabt, Vierter zu werden. Sie hätten es vielleicht sogar verdient gehabt, dass sie näher dran sind an Rang 3. Am Ende waren es ja dann doch 6 Punkte. Rückstand ist natürlich eigentlich wurscht, aber trotzdem, sie waren definitiv näher an Rang 3 als an Rang 5. Vom sportlichen her, von der Leistung her. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, klar, Doppelbelastung Champions League ist immer auch nochmal was anderes, weil ich trotzdem glaube, dass wenn du da am Donnerstag in Banja Luka oder in Bukarest oder sonst wo spielst, ne, irgendwo im Osten, in der Europa League gibst du dir nicht immer ganz so 103% Mühe wie in der Champions League, wenn du, keine Ahnung, plötzlich in London, in Manchester, in Liverpool, bei den Bayern oder sonst wo spielst. Also ich glaube, das fordert dann noch mehr, kostet noch mehr Körner.
Stimmt.
Und deswegen, ganz so gut sollten sie nicht mehr sein. Also 71 Punkte haben sie letztes Jahr geholt, habe ich jetzt nachgeguckt. Da werden es schon mal weniger Punkte, prognostiziere ich. Aber deswegen könntest du ja trotzdem Vierter werden. Denn die dahinter, und das ist das Hauptproblem, die machen mir nicht so viel Hoffnung, dass sie Real Sociedad challengen können. Denn wir haben über Villarreal gesprochen, wir haben über Betis gesprochen. Sevilla, klar, wird nach oben kommen, aber die sind vom Mannschaftlichen vielleicht noch nicht so auf dem Level wie Real Sociedad. Und deswegen sehe ich gute Chancen, dass La Real wieder Vierter wird.
Gut zusammengefasst. Wir hatten eben Villarreal als älteste Mannschaft der Liga. Real Sociedad hat mit Valencia gemeinsam die jüngste Mannschaft der Liga, aber eben trotzdem auch schon einiges an Erfahrung mit drin und irgendwie, ob jetzt da, was weiß ich, Oyarzabal funktioniert schon. Barrenechea hat hoffentlich jetzt mal seinen Durchbruch diese Saison. Bitter natürlich, dass jetzt David Silva seine Karriere beenden musste. Ich glaube, wegen Kreuzbandriss auch. Also da wird ein bisschen was fehlen. Iaramendi, lange Kapitän gewesen, ist auch, glaube ich, nach Mexiko gegangen oder so. Fehlt ein bisschen was, aber ich glaube trotzdem, dass du so einen guten Nachwuchsarbeit hast in dem Verein, dass da auch immer noch was nachkommt, wie es die letzten Jahre immer mal war durch viele Verletzungen. Also Real Sociedad weiter so machen und weiter auch die Liga rocken. Jo, und dann sind wir jetzt bei den großen drei angekommen. Da machen wir natürlich auch weiter mit Platz 3. Das war in dem Fall Atletico. Und da kann ich ja gleich mal mit der Frage von Max anfangen, unserem Patreon. Der schreibt uns auch ein bisschen verbunden mit Jean Felix, der ja noch gehen könnte und bestimmt auch gehen wird. Und Max fragte uns, traut ihr uns ohne diese Diva, jetzt wisst ihr, wen er meint, mehr oder weniger oder gleich viel zu in der Tabelle? Ich persönlich traue dem Team durchaus einiges zu, was die Meisterschaft angeht, weil Real ohne Benzema ist und Barca ohne Dembélé, Busquets und Alba, da muss erstmal wieder das Gefüge der Mannschaft neu wachsen. Wenn nicht diese Saison, dann könnte es lange dauern, weil vor allem Real ja die besten jüngeren Spieler auf hohem Niveau holt. Ich habe aber auch kein Problem damit, mich mit Alex um Platz 2 zu kloppen. Max will sich mit dir um Platz 2 kloppen, nehme ich an.
Kleine Kampfansage, warum will er sich denn nicht mit Real Madrid um Platz 2 kloppen? Bisschen unnötig, die Stichelei, Max. Finde ich nicht so cool, aber ich gehe einher mit seiner Einschätzung, dass es für ganz oben reichen könnte. Ich fange nämlich so an, du besprichst hier natürlich Team für Team, Platz für Platz, aber ich würde tatsächlich Platz 1, 2 und 3 auf einmal in einem Rutsch besprechen wollen, weil, hier kommt die Begründung, ich diese drei Mannschaften in der Saison mehr oder minder auf Augenhöhe erwarte und sehe. Ich glaube, wir werden einen sehr spannenden Meisterkampf haben. Definitiv spannender als letztes Jahr. Das war ja überhaupt kein Meisterkampf. Ne? Der war war im Klassiko, im Rückspiel war er entschieden. Was war das? 8. April, whatever. Ne? Es waren am Ende 10 Punkte, aber eigentlich hätten es ja mehr sein können. Barca und Real hatten ja hinten raus nicht mehr so die Lust. Von Barca nicht. Ich glaube, in der Saison wird es definitiv spannender und zwar nicht nur zwischen 1 und 2, sondern ich glaube auch 1, 2 und 3. Und Atletico wird und kann ein Wörtchen mitreden im Meisterschaftskampf, ist mein Take. Ob sie jetzt unbedingt Erster werden? Atleti ist trotzdem Atleti, aber ich bin guter Dinge, dass sie wirklich, wirklich die großen, großen zwei da mächtig ärgern können und mitmischen im Titelkampf.
Ja, doch, kann ich jetzt nicht wenig dagegen sagen. Also schlussendlich tippe ich Atleti jetzt auch nur auf Platz 3, aber im Endeffekt ist Atletico bestimmt irgendwo die Mannschaft sogar, die in der besten Form ist. Seit dem Jahreswechsel haben wir die Rückrundentabelle 5 Punkte vor Barca abgeschlossen. Es war
ganz
einfach
genau, ganz
sehr
genau.
guter Fußball, aber auch der nicht mehr Doppelbelastung geschuldet. Früh in der Kuppe raus und natürlich Gruppenphase nicht mehr in die Europa League eingezogen, also es waren ja Vierter in der Champions League. Das würde ich auch gerne mal weitersehen, wenn sie dann noch auch noch im Februar und März vielleicht noch international spielen, dass dann Griezmann noch so aufzaubert und also das könnte was werden, wenn Simeone seine Jungs weitermachen lässt. Hat er in der Hinrunde noch viel Kritik bekommen, dass es immer noch irgendwie dieses Destruktive war, aber dann in der Rückrunde konnte sich das wirklich sehen lassen. Jetzt haben sie sich auch schon gut verstärkt. Ich finde, für mich ist Javi Galán von Celta Vigo ein Top-Transfer, auch ein Azpilicueta wird, glaube ich, der Mannschaft was bringen mit seiner Erfahrung, mit seiner Coolness. Griezmann natürlich ist jetzt festgeblieben. Du hast ein paar Altlasten, bist losgeworden, hast du auch für ganz gut Geld ummünzen können. Lodi, Kondogbia, Cunha, der ist direkt bei den Wolves geblieben. Von dem her ist das schon mal gut und du hattest natürlich auch letztes Jahr ein paar Leihgaben oder auch junge Spieler, die jetzt nachrücken können. Also da könnte auch viel mehr entstehen, wenn jetzt ein Rodrigo Riquelme nicht zu Girona zurückkehrt und bei Atleti bleibt. Wenn Samuel Lino vielleicht bleibt, der in Valencia war. Pablo Barrios gibt's aus der Jugend, der wahrscheinlich hochgezogen wird und dann bleibt. Also da kann auch was Neues entstehen, wenn eben Simeone seine Mannschaft auch so ein bisschen machen lässt und weiter spielen lässt. Und ja, das... Man kann schon als Atletico-Fan durchaus optimistisch nach vorne schauen oder wie Max sagt, wenn ich jetzt dieses Jahr, dann wird es vielleicht die nächsten Jahre noch schwieriger. Also die können ruhig mal auch ein bisschen sich was zutrauen und irgendwie Real oder Barca eine Ansage machen von wegen, ja, wir wollen da mitmischen und nicht nur von wegen Partido a Partido.
Aber Partido a Partido ist nun mal Cholos Credo und im Zweifel immer eher ja, irgendwie das 0-0 halten, weil wir sind ja der Außenseiter und spielen Außenseiterfußball. Also das ist halt nun mal so. Aber ja, du hast Galán angesprochen. Für mich auch ein sehr, sehr interessanter Transfer. Vor allem sie haben Lodi für, ich glaube, 13 Millionen verkauft und Galán für nur 5 Millionen geholt. Also schön 8 Millionen Transfer plus gemacht und sich nicht zwingend verschlechtert auf der Linksverteidigerposition. Also das ist ein sehr, sehr spannender Transfer. Ich finde Soyuncu und Azpilicueta auch interessant. Der eine natürlich sehr viel Erfahrung, der andere ist recht schnell für einen Innenverteidiger, zumindest aus meiner Erinnerung heraus, wenn ich ab und zu Leicester-Spiele gesehen habe. Und ich glaube, das kann Atleti auch helfen in dem einen oder anderen Heimspiel, wo sie halt einfach ganz klar das Spiel machen müssen und auch mit einer höheren Restverteidigung agieren gegen die Cardisse und wie sie alle heißen dieser Welt, ne? Wo du einfach aufrücken musst, wo du draufgehen musst und wo du einen Innenverteidiger brauchst, der halt in der Restverteidigung da vielleicht einen langen Ball mal erlaufen kann und das kann zum Beispiel Savic halt nicht mehr ganz so gut. Ne? Der ist halt einfach sehr stachsig und langsam und da ist so Jönschü definitiv einer, der mehr Speed hat und deswegen finde ich das auch ablösefrei wohlgemerkt ein sehr, sehr interessanter Transfer, der Atleti in der Tiefe und Breite, glaube ich, besser macht. Ein bisschen was könnten sie vielleicht noch tun, aber, also mein Fragezeichen ist zum Beispiel hinter Morata, geht er, bleibt er, ne? Wie immer jedes Jahr das Gleiche, da muss man einfach noch abwarten, also wenn er geht, brauchen sie unbedingt noch einen Mittelstürmer, einen richtigen Mittelstürmer, Memphis ist ja einfach kein richtiger Mittelstürmer, Griezmann ist ja alles, 6er, 8er, 10er, falsche 9 in einem und Top-Torschütze und Vorlagengeber und Maskottchen und Cholo bester Freund, der muss natürlich seine Form der Rückrunde auch irgendwie halten, konservieren, aber es gibt schon ein paar Zutaten, dass man sagt, es wird definitiv spannender als letztes Jahr. Wie gesagt, da hat der Atleti ja 11 Punkte Rückstand auf Barca, also da soll es enger werden. Und was Max auch spannend angesprochen hat, und da gehe ich auch mit, die einen ohne Dembélé, der sehr wichtig ist für Xavi, die anderen ohne Benzema, der wichtig ist für alles, für ganz Real Madrid. Also man kann argumentieren, vielleicht wird Barca einen Ticken schwächer, Real nicht unbedingt so viel besser, zumindest in der Spitze, im Sturm, ohne den Knipser stand heute. Ja. Da kann Atletico Boden gut machen auf die beiden.
Ja. Auch da kann ich jetzt wenig dagegen sprechen, um jetzt dann schon zu Real Madrid zu kommen. Da ist natürlich die Benzema-Sache, auf den auch das, es geht ja nicht nur der beste Torjäger, der irgendwie auch letztes Jahr wieder über 30 Tore hatte, natürlich in der Vorsaison dann nochmal überragender war. Also letztes Jahr war er für Benzema eine okay Saison und trotzdem hatte er mit Abstand die meisten Tore. Da war ja auch das ganze System auf ihn zugeschnitten und hat sich jetzt Ancelotti, was ich gut finde, in der Saisonvorbereitung in beiden Testspielen mit einem neuen System versucht, nicht mehr 4-3-3, sondern dieses 4-4-2 mit Raute und hier und da sah das auch ganz gut aus. Es gab 2 Siege, 2 Niederlagen. Bei den Niederlagen sage ich, die können auch ganz anders ausgehen, aber so ist Fußball und das sind halt dann nur Testspiele im Endeffekt, also egal. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft das irgendwo auffangen kann, weil ich mir erwarte, dass Vinicius und Rodrigo sich nochmal ein bisschen steigern, dass Bellingham schnell funktionieren wird und ja, wer weiß, was vielleicht doch noch kommt. Das hängt natürlich dann, das glaube ich, wird dann auch großen Einfluss haben auf die Frage, wer wird Meister. Aber ich traue trotzdem Real Madrid zu, zumindest auf Augenhöhe mit Barca genannt zu werden, weil ich einfach denke auch, dass Barca die Motivation vom letzten Jahr 110% in jedem Spiel jetzt nur noch 100% motiviert sein wird und Real Madrid letztes Jahr nur 90% motiviert, dass da wieder die 100% erreicht werden, dass man da sich zumindest wieder auf Augenhöhe begegnen wird. Und Hassan hatte dazu auch sehr skeptisch gefragt uns via Patreon, denkt ihr, Real kann Meister werden mit diesem Kader, wie er jetzt ist? Weil er für mich ist es ganz klar, falls kein Weltklasse-Stürmer kommt, in Klammern Mbappé, dann wird das nichts mit der Meisterschaft. Dann muss man eher aufpassen, dass man die Top 4 nicht verpasst. So hart wie es klingt, aber ohne Top-Stürmer gewinnst du keine Meisterschaft, denn weder Vinicius noch Rodrigo garantieren dir 30 bis 40 Tore. Vielleicht kommen beide auf 20 bis 25 in allen Wettbewerben, aber definitiv nicht in der Liga, vor allem Vinicius nicht. Deswegen, falls Mbappé kommt, wird bzw. muss Real Meister werden und ohne ihn wird es leider wieder Barca. Das tippt Hassan als Real-Fan. Wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft kann das viel mehr auffangen. Real Madrid ist ja schon irgendwo spezialisiert drauf, wenn eine Legende geht, ob das die letzten Jahre irgendwie Ramos war oder Marcelo, Casemiro, dass dann schon irgendwie Ersatz da war, dass die Mannschaft sich trotzdem weiterentwickelt hat und dieser Umbruch nicht immer so hart, so krass ist, wie wenn ein Leistungsträger geht, wie bei Barca, als der Messi gegangen ist oder was auch immer. Von dem her habe ich da schon Hoffnung, dass auch Ancelotti was probieren wird, dass die Jungen sich weiterentwickeln werden und vielleicht kommt ja doch noch wirklich dieser Franzose. Ich zumindest glaube, dass allein schon, wie gesagt, von der Motivation, Einstellungssache her, dass sich Real und Barca da dieses Jahr auf Augenhöhe begegnen, dass auch die Real Madrid-Spieler sagen, das war peinlich, blamabel teilweise letztes Jahr, das müssen wir wieder besser machen, dass da sie sich auch bei der Ehre packen und zumindest auf in La Liga die 100% geben, weil es auch so ein bisschen diese, du kannst noch nicht nach der Champions League greifen, weil es der, oder nach dem Titel noch nicht komplett greifen, weil es der Kader noch nicht hergibt, auch noch sehr jung und Bellingham muss erstmal vielleicht auch sich akklimatisieren. Es ist das letzte Jahr so mit Ancelotti, Modric, Kroos, also da eher nochmal schauen, dass die Jungen weiter lernen, dass du dann im nächsten Jahr komplett nach den Sternen greifst, wenn dann auch Endrick kommt und spätestens dann Mbappé da ist. Deswegen glaube ich, ist jetzt sehr der Fokus auf die Liga und das ist machbar, glaube ich, also allein weil jetzt, wie gesagt, Barca und Atleti sind gut, aber jetzt auch nicht die kompletten Übermannschaften. Und das muss ja natürlich Real Madrids Anspruch sein, zumindest da mithalten zu können. Jetzt habe ich lange geredet.
Hast du lange geredet. Da waren jetzt viele Punkte dabei, die ich aufgreifen will. Tatsächlich von Hassan auch. Und ich gehe auch mit dem ein bisschen mit, was er sagt. Also nicht hier, wenn Mbappé nicht kommt von mir aus auch Harry Kane, den könnte man ja auch holen für 120. Ich glaube, dann würde ihn Levi verkaufen. Levi, der Spurs-Chef. Aber wenn da kein Mittelstürmer kommt von Format, sei es Mbappé oder ein anderer, dann wird es schwer mit dem Titel. Um nicht zu sagen, dann würde ich sagen, sie werden nicht Meister. Ich sage jetzt nicht, schaffen die Top 4 nicht. Das ist mir viel zu schwarzmalerisch. Und das wird auch im Leben nicht eintreffen in der Saison. Aber ja, die Meisterfrage hängt für mich, Stand heute, was ist 7.8., die Woche vor der Montag vor dem La Liga-Start, hängt davon ab, ob Mbappé kommt oder Harry Kane oder nicht. Wenn sie keinen holen, werden sie nicht Meister. Und das ist noch nicht abzusehen. Ne? Der August dauert halt noch drei Wöchchen. Man weiß nicht, was mit Mbappé passiert, weil er ja aktuell was Trainingsgruppe 2 ist, nicht mittrainieren darf, keine Ahnung. Also es ist schwer zu vorauszusehen, aber wenn sie nicht holen sollten, werden sie nicht Meister. Ich glaube, du brauchst diesen Top-Knipser vorne drin, um am Ende bei dieser Konkurrenz wohlgemerkt, vor Barca und Atletico zu landen, weil die Konkurrenz einfach so, so gut ist. Das ist einfach eine sehr, sehr schwere Liga. Du brauchst diesen Top-Stürmer und ich glaube, der macht den Unterschied und Barca hat ihn halt in Lewandowski. Wenn Real wirklich Mbappé holt, dann sitze ich in zwei Wochen nochmal hier, keine Ahnung, am zweiten Spieltag und dann, ganz ehrlich, vielleicht switche ich dann um. Aber Stand heute haben sie eh nicht diesen Top-Stürmer und deswegen neige ich dazu, in einem spannenden Dreikampf zu sagen, dann wird es für Real nicht reichen. Hassan hat es genannt, Vinicius und Rodrigo schießen nicht genug Tore. Sie sind natürlich Top-Spieler, aber du brauchst einfach für mich diese 20 plus Tore und die sehe ich nicht in dem Kader Stand heute.
Ja, kann ich jetzt auch wenig dagegen ansprechen. Du wirst schon auf deine 5 Spieler kommen, die alle zweistellig haben, ob das hier Valverde ist oder auch ein Rossellou, hat ja auch die letzten Jahre immer seine 15, 16 Tore gehabt, auch wenn da viele Elfmeter dabei waren. Also
bevor ich es vergesse, was ich noch sagen wollte, ich bin auch bei dir, dass sie mehr giftiger, gieriger sein werden, in La Liga wieder besser abzuschneiden. Wir hatten ja letztes Jahr das Thema, oder ich hatte es ja sogar prognostiziert, wenn sie La Liga holen, im Jahr danach haben sie einfach weniger Motivation. Ne? Ja. Sie können keine Titelverteidigung, das sieht man ihnen wirklich an, da sind sie nicht mehr so motiviert. Und ich glaube jetzt, nachdem sie auch den Klassiker bitter verloren haben im April aus ihrer Sicht in der 92. Minute, jetzt sollte definitiv wieder mehr Motivation da sein. Also auch ohne Topstürmer werden sie näher an Barca ranrücken. Ne? Es werden nicht mehr diese 10 Punkte Abstand sein. Aber vielleicht reicht es halt, wie gesagt, trotzdem nicht, weil der Topstürmer fehlt.
Ja, und ich hatte gesagt, bei Real ist die Motivation höher und dann eben auf der anderen Seite, jetzt kommen wir zu Barca, da vielleicht ein Ticken, ein kleines Prozentpünktchen kleiner, denn ich glaube einfach, Xavi hat in der letzten Saison vor jedem Spiel eine I have a dream-Rede rausgehauen, so richtig das Feuer geschürt und alle, ja, jetzt zeigen wir es allen, jetzt haben sie es allen gezeigt, dann ist es vielleicht so ein bisschen wie Atletico nach in ihrer Meisterschaftssaison, da haben sie es auch allen gezeigt und danach so ein bisschen, ja, war vielleicht auch ein bisschen die Luft raus, Barca wird nicht abstürzen, keine Angst, haben immer noch eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft und natürlich auch eine Weltklasse 9 vorne, aber ich glaube, es ist jetzt, beide Mannschaften sind eher auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie das noch mit Barca weitergehen wird, weil natürlich ist ein Gündogan, Romeo, sind da viele erfahrene Spieler gekommen, aber so jetzt die ganz große Power ist jetzt noch nicht da, speziell wenn jetzt ein Dembélé gehen sollte, das war ja schon das Problem in der Rückrunde, als der verletzt war, dann ja, hat auch Lewandowski nicht mehr ganz so viel gebracht, von dem her mal gucken.
Also ich glaube, Lewandowski wird Dembélé, noch ist er ja nicht weg, ne? Stand heute, aber er wird zu PSG wechseln, da sind sich ja eigentlich alle einig, bis auf die zwei Vereine, aber ansonsten alle, er wird aller Voraussicht nach zu PSG wechseln und dann wird ihn, glaube ich, hauptsächlich Lewandowski vermissen, der einfach da einen Zulieferer braucht, vor allem der von außen da die Flanken bringt und ne, mit Dribblings da was kreiert. Also da geht Barca dann schon was ab, wobei man natürlich auch verargumentieren könnte, naja, Barca wurde locker Meister, 10 Punkte Vorsprung, ohne Dembélé im Frühjahr. Da war er ja auch 3 Monate außen vor und da haben sie sich trotzdem nichts anmerken lassen, so wirklich. Ja. Also in La Liga zumindest, ne? Europa ist ja immer noch was anderes, musstest du ja immer ausklammern in den letzten 2 Jahren, aber in La Liga haben sie auch ohne Dembélé keinen großen Leistungseinbruch kassiert, aber ich glaube trotzdem, das ist ein Grund, warum es wieder spannender wird, warum Barca also weniger stark sein wird, weniger klar die Liga dominieren wird. Zudem ist ein weiterer Grund der Abgang von Busquets. Das ist ein absoluter Schlüsselspieler für den Barcelonismo, eine Barca-Ikone, Barca-Legende, aber vor allem für das Spiel Barcas. Man kann sich Barcas Spiel ohne Busquets nicht vorstellen, vor allem Xavi kann sich das nicht vorstellen. Das hat er in jedem Interview betont in den letzten 3-4 Monaten, wie wichtig er ist für ihn, Schlüsselspieler, bester Sechser der Welt. Das wird Barca ja enorm schmerzen, dass Bussi da nicht mehr da ist. In Romeo haben sie einfach einen anderen Spielertypen geholt, der übrigens im US-Klassiko ja einen guten Eindruck gemacht hat. Ist halt ein bisschen anders, aber kann dir auch was geben, ne? Ist ekliger, grätscht mehr, wird die Bälle abfangen, wird die Bälle abgrätschen, wegköpfen, wegfaulen, wegholzen, alles. Also wirklich seine Abwehr beschützen, aber eben ja weniger progressiv im Spielaufbau als Busquets, weniger aktiv auch ins Pressing gehen, glaube ich, nach vorne, sondern wirklich ja, auf der Sechser-Position stehen und alles abgrätschen. Also es kann auch sehr, sehr gut funktionieren, aber ein bisschen anderer Spielertypus, ne? Nicht so der Ballverteiler. Also sehr gespannt auf die Personalie, finde ein interessanter Transfer, aber ohne Busquets ist das definitiv Minus bei Barca, also Punktabzug quasi. Und der dritte Punkt dazu, Nils, warum ich sage, das wird spannender, ist, das Camp Nou ist nicht da, ne? Sie spielen nicht in ihrem Stadion. Sie spielen in Montjuïc hier mit Laufbahn, mit Tatanbahn. Du weißt, wie furchtbar das ist aus Nürnberg. Das ist ein Stimmungskiller und wer weiß, wie die Leute Lust haben, da überhaupt rauszugehen.
Man kann ja nicht mal mit Autos hochfahren, also da ist ja Auto gesperrt.
Es gibt wesentlich weniger Dauerkarten, die verkauft wurden. Die wurden sogar zu günstigeren Preisen, wirklich krass günstigen Preisen, verkauft. Also teilweise Preise, wie man es aus der zweiten Liga kennt, aus Nürnberg. Ja, da kostet eine Dauerkarte 400 irgendwas Euro und bei Barca gab es auch 400 Euro Dauerkarten. Also wirklich krass. Also ja, das Stadion, dass du einfach nicht in deinem Stadion spielen kannst, ist definitiv ein fetter Minuspunkt, ein fetter Grund, warum man sagt, das wird weniger spannend, weniger klar in der Meisterschaftsfrage. Barca wird da Punkte einbüßen und diese verrückten 1-0-Siege, wie viel waren es am Ende? 26 Clean Sheets, ne? Auch das ist ja so eine Anomalie, das wird ja so auch nicht mehr passieren. Genau. Und deswegen wird es spannender, wie du schon raushören kannst.
Und als Viertes vielleicht auch ein bisschen mehr Fokus auf mal wieder sich international nicht zu blamieren. So ähnlich hat es jetzt auch Simon Grüner uns gefragt. Abgesehen von La Liga, glaubt ihr, dass Barca eine Chance hat, Champions-League-Sieger am Ende der Saison zu werden? Keimer, Simon. Erstmal die Gruppenphase überstehen und dann auch im März noch international spielen. Ich glaube,
das hat schon auf zu sticheln jetzt, die überstehen das. Die überstehen sie safe. Ja, aber jetzt schon.
Ja. Aber auch da sind dann irgendwie, schonst du da auch mal hier einen Spieler, um dann international oder dann, du musst einfach auch mal die Topspiele gewinnen?
Ganz genau, das ist ein guter Punkt. Also um die Frage schnell zu beantworten, nein, Barca wird die Champions League nicht gewinnen, sehe ich noch nicht. Da muss noch mehr Entwicklung passieren, da musst du als Mannschaft auch noch wachsen, wahrscheinlich auch als Trainer noch wachsen. Ne? Ist ja trotzdem Xavis eineinhalbste Saison, jetzt zweite Saison so richtig, also eine komplette Saison. Das wird noch nicht passieren, aber die Gruppenphase werden sie überstehen, safe. Da würde ich sogar eine Wette eingehen. Die alte hast du übrigens noch nicht eingelöst, Kollege. Ne? Ja, da fehlt der Iskender noch. Also, Gruppenphase überstehen sie. Ich sage auch, sie kommen mindestens ins Viertelfinale, Barca. Und dann hängt es davon ab, von der Auslosung natürlich. Ein bisschen Losglück brauchst du auch, ne? Ein bisschen gute Tagesform. Und dann mindert das natürlich in der Rückrunde wahrscheinlich die allwöchentlichen Leistungen, wenn du away at Cardis, away at Getafe oder keine Ahnung, wo du da spielst, ne, in den Auswärtsspielen, da wird es ein bisschen weniger werden. Also auch das ein Grund, warum ich sage, für Barca wird es eine schwierigere Saison, weil sie eben in Europa in der Champions League überwintern werden und dann die Doppelbelastung haben, die sie ja so nicht hatten in den letzten zwei Jahren.
Nehmen wir sie. Und trotzdem sagst du, dein Meistertipp ist Barca.
Und du willst jetzt den Tipp, ne? Und trotzdem sage ich, sie werden knapp Meister. Das ist natürlich, ja, natürlich sind es 10%, 15%, 20% Wunschdenken, ist ja ganz klar. Und es sind auch 10%, 20% Barca-Brille, weil, ne? Gehört auch dazu. Aber die Begründung ist, Lewandowski, glaube ich, ist so ein Killer, dass der eben dir ein paar Punkte beschert. Hat er ja letztes Jahr auch, falls du dich erinnerst. Da Valencia in der 93. als ich im Stadion war. Er hat ja vor allem in der Rückrunde hat es ja nicht mehr so geklappt, aber da waren sie ja so weit enteilt, da war es ja fast wurscht, ob er da zwei Monate trifft oder nicht. Aber in der Hinrunde hat er halt sehr, sehr häufig die entscheidenden Tore geschossen. Und das wird er, glaube ich, auch in der kommenden Saison machen. Und ja, Morata ist nicht der Killer, der Verlässliche. Selbst wenn er bleibt, vielleicht geht er ja sogar. Real hat noch keinen Killer vorne drin. Das kann den Unterschied ausmachen am Ende. Dann ist Barca für mich trotzdem eine toll eingespielte Mannschaft. Ne? Die Abwehrkette hast du beneidet mit Koundé, mit Araujo, wie sie alle heißen. Balde ist ein Top-Mann, Top-Talenter. Also da sehe ich jetzt ja weniger zu Null-Siege, logisch, weil das war ja verrückt. Aber es ist ja trotzdem eine Top-Abwehr, die da eingespielt ist mit Gavi, mit Pedri, kehrt ja fast zurück, der war ja drei Monate verletzt letztes Jahr, letzte Saison. Ne? Wenn der mal verletzungsfrei bleibt, dann ist das nochmal ein Plus und dann kommt einfach Ilkay Gündogan, der dir auch mehr Kreativität aus dem Mittelfeld geben wird, was Barca einfach abging, also Torgefahr und Kreativität im Mittelfeld, fand ich, war in der Rückrunde nicht mehr gegeben, die hast du jetzt mit Pedri und Gündogan, wenn beide fit sind. Also es gibt schon auch ein paar Punkte, um zu sagen, so schlecht ist Barca dann auch nicht. Also anders gesagt, da ist schon genug Qualität, um dann mit von mir aus zwei Punkten Vorsprung Meister zu werden.
Ja, wenn ich so prozentual vergeben muss, habe ich auch gesagt 40-40-20, also jeweils 40% Wahrscheinlichkeit, dass Barca und Real, und dann bleibt aber für Atletico schon auch noch ein Stück, um zu überraschen mit 20%. Mein Meistertipp ist dann doch irgendwo Real Madrid, weil ich einfach glaube, dass sich die Mannschaft weiterentwickeln wird und mal wieder zeigen wird, auch wenn wieder eine Legende gegangen ist, können wir das trotzdem auffangen, und dann hast du eben fünf Spieler, die jeweils ihre 15 bis 25 Tore haben, und das kann dann auch reichen in dieser Liga, die wieder eine überschaubare Liga sein wird mit vielen Fouls und wenig netten Spielen. Und trotzdem das neue System, da hege ich viel Erfahrung. Ich habe sehr große Hoffnung in Bellingham, dass der eben auch für was Neues, der sehr viele in Spanien einfach überraschen wird, die viele ihn überhaupt nicht auf dem Schirm haben, also was dann auch die Gegenspieler und andere Trainer betrifft. Deswegen, ich würde mit Real Madrid als Meister gehen, aber ja, wenn ihr sagt 40-40%, dann ist das trotzdem irgendwo ausgeglichen zwischen den beiden Großen. Also da sind mal gespannt, was ihr natürlich auch tippt. Das sehen wir dann ja auch in unseren Bonusfragen beim Tippspiel. Deswegen da nochmal der Hinweis, meldet euch da an bei Patreon oder unter patreon.com/tgtaka-podcast, um auch unter anderem bei unserem Tippspiel mitzumachen, um uns Fragen stellen zu können, um Merch abzustauben und was wir alles noch an Vorteilen haben. Was müssen wir noch durchgehen? Wir haben jetzt alle 20 Teams durchgegangen und natürlich deutlich über der anderthalb Stunden, aber naja, immerhin, ich glaube, die zwei Stunden werden wir jetzt nicht mehr knacken, nee. Was müssen wir noch machen, bevor wir nochmal die Prognosen zusammenfassen? Bist du jetzt zufrieden, wie wir das alles durchgegangen sind?
Ich bin dann zufrieden, wenn mein Tipp aufgeht am Ende der Saison. Also nochmal, ich prognostiziere einen spannenden Dreikampf. Mich würde es nicht überraschen, ich lege mich wieder minimal aus dem Fenster, wenn Atletico am Ende Zweiter wird vor Real. Wir reden wirklich von minimalen Unterschieden. Ne? Also ich rede von 2 Punkten hin oder her. Es war ja auch dieses Jahr schon knapp zwischen den beiden. Du erinnerst dich, das war am Ende ein Pünktchen. Ja. Und auch nur, weil Atletico in Villarreal da in der 90. das Gegentor zum 2-2 kassierte, sonst wären sie ja Zweiter gewesen. Ja. Also das ist ja gar nicht mal so ein verrückter Tipp, da Atletico ja auf Augenhöhe mit Real zu tippen, und vielleicht sind es halt diesmal der eine Punkt besser. Ja. Und wenn ich sage, Barca wird knapp Meister, dann ne, meine ich 3 Punkte, und dann ist dahinter Atletico 3 weniger und dann vielleicht Real mit 4 Punkten dahinter, also nochmal einer weniger als Atletico. Also so eng erwarte ich das schon, das wird keine klare Sache. Ich hoffe auch irgendwo als La Liga-Fan, dass es ein spannender Titelkampf wird. Ja. Denn ne, das wünschen wir uns ja aus neutraler Sicht, und dann wünsche ich es mir natürlich mit dem besseren Ende für Barca. Aber nochmal, ich glaube an Atletico als Challenger und wünsche es mir auch ein bisschen, ja, dass sie da mal an sich glauben und mal ja nicht immer so viel Angst haben in den Topspielen.
Musste ich jetzt aber auch schon festlegen, weil wir machen ja unsere Prognosen, die Plätze 1 bis 7 fest und die 18 bis 20, damit ich das dann in der Grafik, also Barca tippst du auf 1 und dann?
Atleti Zweiter, sage ich. Wow, knapp, okay. ganz knapp vor Real. Ja, nochmal, Stand heute, weil kein Mbappé bei Real spielt. Wenn Mbappé bei Real spielt, ja, dann
ändert das einiges.
Ändert das natürlich sehr, sehr viel. Vor allem, dass Real dann vor Atleti landet und vielleicht auch dann auch für Barca. Weil du weißt, ich bin riesiger Mbappé-Bewunderer. Fan will ich jetzt gar nicht sagen, weil er ist ein komischer Kerl. Mir auch ein bisschen zu arrogant, aber er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und natürlich macht er jede Mannschaft besser und erst recht Real Madrid. Und das wäre auch ein Ausrufezeichen, wenn sie den holen. Ne? Also an die Liga, an Barca, an den Weltfußballer, an alles. Und aber solange er nicht da ist, kann ich sie nicht zum Meister tippen.
Okay. Platz 4 bleibst du dann auch bei Larreal, bei Real Sociedad. Habe ich nämlich auch. Und dann kommen bei mir jetzt, werden sich bei Platz 5 ein paar wundern, weil ich es ja eher gesagt habe, oh, das wird schwierig, aber ja, ich sehe da eben auch die Konkurrenz nicht so stark. Also ich glaube, Sevilla wird einen großen Sprung machen, der FC, und dann eben auf 5 landen, auf 6 Betis, auch wenn die schwächeln werden, und auf 7 Athletic Club, weil ich, also auch wenn das vielleicht nicht international wird, aber ich glaube einfach, Villarreal macht am meisten falsch vielleicht da von diesen möglichen Contendern, deswegen Sevilla, Betis, Athletic ist da so meine Reihenfolge, 5 bis 7, und du?
Lass mal schauen, ich habe Sevilla auf 5, ich habe Betis auf 6, ich habe Villarreal stand jetzt auf 7, aber auch da war ja 7, 8 und 9 letztes Jahr, du weißt es, ein Münzwurf, da war ja wirklich ein Pünktchen jeweils dazwischen, und das wird auch dieses Jahr, glaube ich, ähnlich werden, und dann könnte am Ende vielleicht sogar Girona 7. werden oder Bilbao wird 7., weil der eine Punkt mehr, oder Villarreal, weil sie dann doch noch vielleicht irgendjemanden holen, also das wird enorm eng, um nicht zu sagen, ich glaube zwischen 6 und 7 wird halt ein bisschen Abstand sein. Ja. Ja? Also okay, die beiden Sevilla-Clubs auf 5 und 6 in Europa, und der 7. ist ja vielleicht gar nicht ein Europaplatz. Ne? Das hängt ja dann davon ab, wie sich der Pokal entwickelt.
Genau, genau. Und in der Abstiegszone, da hatten wir beide Alaves als Letzten, und dann hatte ich vorletzten Almeria 2 Plätze runter und dann den großen Sprung nach unten Mallorca auf 18. Was hattest du da noch?
Ich habe Alaves letzter, Cadiz vorletzter, leider, Klammer auf, Klammer zu. Und um Rang 18 balgen sich bei mir Almeria, Valencia, Retafe und Mallorca. Und da muss ich die Münze, die ja viergesichtige Münze, den Vierseitenwürfel müsste ich da würfeln. Ich will es nicht tippen, aber Valencia 18, Nils, ich kann mir das vorstellen. Boah. Ich will es ja nicht, ich wünsche es mir, du weißt doch, ich wünsche es mir nicht, ich will nicht, dass diese Traditionsmonster-Teams absteigen, aber es wäre irgendwo auch eine logische Entwicklung, es wäre folgerichtig, es wäre fast schon, Lim hätte das ja fast schon verdient, Valencia ja leider nicht, der Verein und die Fans und die Stadt, aber Lim, der Präsident, hätte das einfach verdient.
Trainer Mike hat es ja geschrieben, ich fürchte, dass Lim dieses Jahr sein Projekt abschließt und Valencia in die zweite Liga bringt.
So, ja, und deswegen, ein
langfristiges,
ich sage jetzt einfach, Mike ist in Valencia vor Ort, der Mann kennt sich aus. Der Mann kennt sich aus, und deswegen tippe ich. Ich tippe das jetzt einfach mal.
Ja, gut, gut.
Man muss ja auch mal einen raushauen, ja, Top 4 ist ja, Top 6 ist ja langweilig, was wir da tippen. Deswegen muss ich mal hier einen raushauen, einen Hot Take. Also, Valencia leider 18. Ich hoffe, es kommt anders. Ich hoffe, ich hab Unrecht.
Gut. Okay, dann haben wir das doch. Ja, alles weitere so an. Was haben wir noch? So Bonusfragen. Jetzt ist Torschützenkönig, das gibt es dann im Tippspiel.
Ich will das auch gar nicht verraten, weil dann tippen die Leute dazu nach. Ne? Das ist ja immer das. im Tippspiel sind wir auch nicht nur wir beide Konkurrenten, sondern wir haben ja 150 oder 140 Konkurrenten. Ich glaube, irgendwie sowas. 130 Leute, 140 Leute machen damit. Man will ja denen auch nicht alles verraten, was man tippt. Ne? Jetzt musste ich es bei der Tabelle schon machen, weil das halt hier Tradition ist. Aber den Torschützenkönig, den möchte ich ehrlich gesagt nicht verraten. Aber ja, wenn Mbappé nicht kommt, und den kann man ja nicht tippen, wenn er vor Freitag nicht im Realdress aufläuft, dann wird es, glaube ich, weiß nicht, für Real vielleicht schwer.
So richtig bin ich auch noch nicht, aber schauen wir mal. Noch haben wir ja ein paar an.
Iago Aspas, Zeit. Geheimtipp, komm. Iglesias kannst du auch tippen.
Boah, Iglesias gibt es auch noch, ja, siehst du. Es geht ja erst am Freitag los, wie gesagt, 19.30 Uhr das Auftaktspiel zwischen Almeria und Rayo. Ja, es ist in der Liga nichts Neues, dass der Meister nicht das Auftaktspiel hat. Barca ist dann erst am Sonntag in Getafe beim Geisterspiel im Einsatz. Atletico schließt den Spieltag am Montag gegen Granada ab und Real Madrid ist am Samstag in Bilbao im Einsatz. Real Madrid hat die ersten 3 Spieltage auswärts wie letztes Jahr, weil einfach die Umbauarbeiten so noch länger gehen können oder nicht unterbrochen werden. Freitag dann auch noch Sevilla gegen Valencia. Also ist schon ganz gut was los. Ich freue mich schon auf La Liga, auch wenn es hier noch viel Negatives ist und ich mich schwer tue, immer die positiven Sachen zu sehen, wie jetzt diese Ticketrevolution. Aber worauf ich mich speziell freue, ist nicht unbedingt das Sportliche, der Fußball, sondern hier eine neue Saison, Tiki-Taka, wie gesagt, unsere 5. Hier, Alex und ich, wir doppelt passen uns durch die Saison. Ich bin gespannt, wen man alles dann trifft von euch, liebe Patches, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dann in Madrid und sonst wo überall. Also, dass man da auch viel im Kontakt ist, im Austausch ist, dass man ein cooles Tippspiel hat wieder, dass man danach eine coole Siegerjahrung hat, wie es jetzt mit Cedric, Jonathan und Co. war. Also, das war eine coole Sache. Da freuen wir uns ja selbst drauf, dass das wieder eine starke Saison 23/24 ist, dass wir da vielleicht mehr glänzen als La Liga selbst.
Ja, dass wir mehr glänzen als La Liga selbst. Ja, was mir Spaß bereitet grundsätzlich ist, wenn der Funke ein bisschen überspringt von uns auf die Hörer, auf die Patrons, dass sie sagen, boah, ich habe irgendwie jetzt Bock, mal so eine Spanienreise zu machen und da mal ins Mestalla zu gehen, in Sages bis vorhin, dies ist eine Reise wert. Ja. Also die Stadt jetzt, ne, weniger der Verein, der spielt nicht so tollen Fußball und das Stadion ist auch nicht das Schönste, aber die Stadt an sich, also wenn die Leute da irgendwie Bock bekommen auf diese Spanien-Trips, auf Fußballreisen und uns dann schreiben und uns da kontaktieren und man sich da austauscht, das macht mir immer Freude, das finde ich sehr, sehr cool. Shoutout an Basti Quednau, den Redakteur von Barca Welt, der ist jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr in Barcelona, macht da so quasi den Nils Kern, ist auf ein halbes Jahr hingezogen und ja, will auch das ein oder andere Spiel mitnehmen, will nach Girona zum Beispiel, weil er einen Softspot für Girona hat. Also finde ich auch sehr, sehr
cool. Kleinste Stadion der Liga,
why not? Ja, finde ich auch sehr, sehr cool sowas, also wenn Leute wirklich aufgrund von uns teilweise da den ein oder anderen Trip machen und mit La Liga in Berührung kommen und die Liga ihnen ans Herz wächst, dann finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache. Also darum von daher, hoffentlich macht ihr das, denn es ist eine schöne Sache grundsätzlich. Dann
schreibt uns auf Social Media oder bei Patreon, markiert uns auf Social Media, nehmt am besten noch die Tiki-Taka-Sticker da mit, wenn ihr sie habt. Also da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns irgendwo markiert und wir dann auch sehen, ach, da ist wieder jemand hier. Und wenn es nur Girona ist, ja cool, da waren wir nämlich beide auch noch nicht. Von dem her, go for it, macht das, Spanien ist ein geiles Land. Und da freue ich mich selbst drauf auf ein paar coole Spiele. Auf einen besonderen Klassiko im Oktober, da eben in dem Olympiastadion für mich als alten Groundhopper. Das fehlt mir noch, aber jetzt muss ich auch da mal noch hin. Bei mir ist das Cola-Mischgetränk jetzt auch ziemlich leer. Jetzt sitze ich wie du auch auf dem Trocknen. Ich glaube, du hast gar nicht mal getrunken zwischendurch, Alter. Über 1,5 Stunden. Ja, dann haben wir es, oder? Sonst nichts mehr jetzt zum Abschluss.
Ich habe nichts mehr zum Abschluss, ne? Ich hätte gehofft, du tippst Atletico als Meister, aber das... Konntest du dir wieder nicht abbringen?
Nein.
Du musst ja nicht mal Barca als Meister tippen, das ist mir. Damit rechne ich nicht und das brauche ich auch gar nicht. Aber einfach mal einen mutigen Tipp. Also, ich habe mutiger getippt als du in der Folge. Das können wir, glaube ich, festhalten.
Ja, jetzt nur wegen Valencia. Aber
naja, aber mutig.
Immerhin.
Ist schon okay. Also, keine Überraschung. Damit wollte ich eigentlich abschließen. Ich erwarte mehr oder weniger immer das Gleiche von La Liga. Leider. Man kann natürlich letztes Jahr Real Sociedad als kleine Überraschung sehen oder Mallorca oder Girona, aber. Es würde mich jetzt überraschen, wenn jetzt irgend so ein Celta Vigo plötzlich Vierter oder Fünfter wird oder sowas. Dafür ist La Liga aus meiner Sicht auch immer zu predictable, zu gleich, zu vorhersehbar, auch die Hierarchien zu gleich. Mal schauen. Also so die Überraschung sportlich sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe natürlich, es gibt aber trotzdem die ein oder andere, damit La Liga nicht so berechenbar wie immer bleibt. Ne?
bestimmt am Ende ist Alaves im Champions League Platz oder so, oder was auch immer. Also, Leute, danke fürs Einschalten. Hat Spaß gemacht. Über 100 Minuten Saisonvorschau. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht. Es geht natürlich noch mehr, indem ihr beim Tippspiel mitmacht, euch jetzt vorbereitet die nächsten Tage. Jetzt müsste die Folge natürlich, ihr müsstet ja top vorbereitet sein, warum Las Palmas ganz gut sein wird. Also meldet euch an bei patreon.com/tikitaka-podcast. Da kommt dann unser Tippspiel und dürft dort mitmachen dann die ganze Saison über. Da gibt es natürlich dann noch Preise wieder am Saisonende. Nicht nur diese geilen Pokale, die wir immer basteln. Also, ja, meldet euch da an und dann wünschen wir uns allen eine geile Saison. Freitag geht's los und dann hören wir uns, glaube ich, direkt wieder am Montag bestimmt, ja. Auch wenn ich da noch Festival geschädigt sein dürfte, aber kriegt man dann schon hin. Muss ja dann. Ja, also, auf eine geile Saison. Alla Madrid.
Auf eine schöne Saison. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.